Bewegt Bild Banausen. Filme und Serien, bis ihr kotzt.
Schon wieder eine Woche rum.
Shut the fuck up, Donnie!
gleich im Keim ersticken hier den Lumpen.
Was denn? Ich wollte nur sagen, dass schon wieder eine Woche rum ist. So verfliegt die Zeit.
Ja, nicht nur das, wir sind schon bei Episode 7 Filme und Serien. Das ist doch verrückt.
Verrückt.
Wir nähern uns der zweistelligen Episodenanzahl.
Ja, und dann sind es ja genau genommen schon über 20.
Richtig, weil wir zählen ja nicht unsere Kinoepisoden und den Pilot dazu. Also wir waren fleißig.
Eben. Ja.
Und bald wird es sogar angenehmer, fleißig zu sein. Dann müssen wir nicht bei 40 Grad hier in unserer eigenen Soße brüten. Bald kommt ja der Herbst und dann...
Der ist doch schon da.
Der ist schon fast da. Ja. Aber es soll nochmal warm werden.
Ah ja?
Ja, es soll nochmal warm werden, tatsächlich.
Na, hoffentlich.
Ja, gucken wir mal, was da passiert. Aber die Filme- und Seriensaison bricht ja eigentlich erst noch an.
Echt?
Kalt ist und kuschelig.
Ach so.
Und nee, man sich einrappen kann zu Hause.
Also ich gucke schon viel zu viel.
Du guckst schon viel zu viel, ja, trotz Hochsommer.
Trotz Hochsommer.
Naja, ist doch gut. Wir brauchen ja auch ein bisschen Futter hier für unsere.
Ja, in den warmen Nächten und so.
In den warmen Nächten, okay, jetzt wird's kuschelig. Interessant. So. Und du hast auch in den letzten paar Tagen und Wochen was geguckt.
Ich habe eine Menge geguckt.
Du hast eine Menge geguckt?
Ja, tatsächlich.
Ich bin sehr gespannt, was du hier für eine Scheiße wieder hier auf dem Teller servierst.
Einiges.
Einiges an Scheiße.
Oh ja.
Okay. Hier. You know, it's just easier to call you stupid. Oh, jetzt habe ich zwei gedrückt, oder? Ich wollte den hier machen. You know, it's just easier to
call you stupid. Weil ich mir auch mal einen schlechten Film angeguckt habe, oder?
Einfach nur rein prophylaktisch jetzt schon mal als vorbeugende Maßnahme.
Aus Prinzip. Wie schön.
Na komm, Alter vor Schönheit.
Das heißt, du fängst an?
Nee, das heißt, du darfst was raushauen.
Oh. Okay. Na dann.
Wir sind halbwegs gespannt.
Ich fange mit einem Film an.
Ein Film?
Ein Film.
Okay.
Und zwar ist der von letztem Jahr und trägt den schlichten Namen Egg.
Egg von 2018.
Genau.
Schon dann mal gehört? Hau mal raus.
Hast du schon mal was von ihm gehört?
Ich kenn's nur als Schokolade tatsächlich, aber...
Egg?
Da also, klingelt jetzt nichts.
Als Schokolade?
Naja, als Überraschungsegg praktisch.
Ach so.
Verstehst du? Verstehst du?
Wahnsinn.
Oder Breakfast Egg, kenne ich auch.
Super.
Oder Egg and Ham.
Ja, aber genau, also es geht um ein Ei. Oder also zumindest heißt der Film Ei. Geht 1,5 Stunden und ist laut IMDb eine Komödie.
Du guckst skeptisch? Ist nicht der Meinung?
Naja, also... Tatsächlich, ich bin sprachlos, wie du siehst. Ich kann das nicht als Komödie bezeichnen. Also, nee.
Ist das die einzige Bezeichnung, die IMDb da irgendwie aufführt?
Tatsächlich, ja.
Krass.
Ja.
Okay.
Naja.
Gucken wir mal, der Lee hat geweint und war todtraurig, deswegen versteht er diesen Titel nicht.
Nee, ich war in erster Linie schwer gelangweilt.
Schwer gelangweilt, okay, da hast du jetzt schon ein bisschen was vorweggegriffen. Erzähl mal von der Egg.
Also, es ist wieder mal so eine Art Kammerspiel. Spielt sich fast komplett in einem Raum ab, in der Wohnung eines Pärchens, gespielt von Alicia Reiner. Die kennst du wahrscheinlich aus The Deuce.
The Deuce kenne ich, also wahrscheinlich, wenn ich das Gesicht sehe, kann ich sie auch zuordnen. Vom Namen her.
Bei Orange is the New Black hat sie auch mitgespielt, aber How to Get Away with Murder, die hat schon echt viel gemacht. Also wenn du das Gesicht siehst, kennst du sie sofort.
Die Serienkost, ja.
Ja.
Okay.
Und ihr Partner wird gespielt von, der hat einen unaussprechbaren Namen.
Na, dann versuch's mal.
Afrikanisch. Gbenga Akinagbe heißt der. Na?
English, motherfucker, do you speak it?
Nochmal bitte den Namen.
Ne, vergiss es, keine Chance.
Ja, komm, du hast doch
geübt,
oder?
Ich hab's, wie du gerade gehört hast, nicht geübt. Jedenfalls, sie ist Künstlerin und er ist ihr Freund und die wohnen in so einem Loft. Mhm. Und kriegen Besuch von einem anderen Pärchen, gespielt von Christina Hendricks.
Die kennt man.
Die kennt man. Und David Alan Bash. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich kannte ihn nicht.
Den weniger.
So, und dann geht die nicht vorhandene Handlung los. Weil Christina Hendricks ist hochschwanger. Das ist Anlass, über Kinderkriegen im Allgemeinen zu sprechen. Und dann erfahren wir, dass eben Frau Reiner auch schwanger ist. Aber ein Surrogate hat. Also eine andere Frau, die den Job für sie übernimmt.
Okay.
Die wird gespielt von Anna Camp. Und die kommt dann im späteren Verlauf auch noch dazu. Und dann ja, wird diskutiert über inwiefern das in Ordnung ist, jemand anderen sein Kind austragen zu lassen oder wie wichtig es ist, selber das durchzumachen, um Mutter zu sein und die entsprechenden Gefühle aufzubringen und so weiter. Und es dreht sich im Kreis, dann kommen da noch so ein paar kleine Eifersüchteleien dazu vom Freund mit der Leihmutter und so weiter. Also und es passiert im Großen und Ganzen nichts.
Klingt ein bisschen nach Drama, wenn du mich fragst.
Ja, also.
Klingt sogar nach deutschem Drama. Das könnte ich mir jetzt so Katja Riemann und Jürgen Vogel vorstellen.
Ohne in den Witz, es hätte mich nicht gewundert, wenn das eine deutsche Geschichte ist. Also,
oder?
Ey, wirklich. Also ja, so hat es sich auch angefühlt, es ist einfach nichts passiert. Und
okay.
Das Abgefahrene ist, die Regisseurin Mariana Palka hat selber 31 Schauspielcredits, also gut, ein Großteil davon Kurzfilme, hat aber auch bei Glow mitgespielt.
Oh.
In einer durchgehenden Rolle und hat eben auch schon den ein oder anderen Regie-Credit. Die hat 2 Episoden von Happy gemacht, habe ich gelesen.
Okay, was ja jetzt eine ganz andere Liga ist anscheinend vom Tempo.
Total. Also da siehst du auch mal wieder, was das für einen Unterschied macht, ob du eben für so eine Auftragsproduktion arbeitest als Regisseur, wo es einen Showrunner gibt, oder ob du dann da dein eigenes Ding machst. Weil, also auch wenn das jetzt hier natürlich ein sehr kleiner Film ist, weit entfernt von irgendwie großem Tempo oder so ein bisschen Dynamik, es ist wirklich einschläfernd und ich fand's grausam.
Grausam?
Grausam.
Du warst also medium unterhalten?
Das wäre schon sehr diplomatisch formuliert. Also ich habe wirklich, so nach einer Stunde habe ich das erste Mal geguckt, wie lange der noch geht, weil ich gefühlt schon 2 Stunden da saß.
Okay.
Und dann ging das noch eine halbe Stunde. Also
er geht eigentlich nur 90 Minuten, aber er ist nicht besonders kurzweilig.
Ja, wie gesagt, 1,5 Stunden und wirklich langweilig. Also,
wie bist du auf den Film gekommen? Also war das eine Empfehlung?
Nee, das war keine Empfehlung. Das war eher so eine
geistige Umnachtung.
Geb dem eine Chance. Naja, also wir haben es ja oft davon, du guckst ja auch gerne mal einen Film an, der jetzt nicht von allen toll gefunden wird und so weiter. Und bei dem Film ist es tatsächlich so, auch wenn ich das im Vorfeld nicht gesehen habe, der IMDb-User-Score ist bei
4,8. 4,8, okay, das ist natürlich schlecht.
Ja, der Metascore ist bei 74.
Oh, die Kritiker haben freudig in die Hände geklatscht.
Ja, offenbar. Also irgendjemand muss den Film gut gefunden haben. Die IMDb-User waren es nicht. Und ich auch nicht.
Also, das heißt, du und die Dudes sind vielleicht ein bisschen zu anspruchslos für den heißen Stoff.
Offenbar, ja.
Okay, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?
Tja, wahrscheinlich heißt er deswegen Egg.
Wir werden es nicht wissen. Wir werden es nicht erfahren.
Also, ja. Wirklich, ich fand's dünn, also für mich ist der auch wirklich höchstens 4 Eier wert.
4, okay.
Also das ist schon gut gemeint.
Keine Empfehlung an dieser Stelle?
Nicht von mir, nee.
Okay, von mir bisher auch nicht, habe ich nicht gesehen, aber du machst mich jetzt auch nicht gerade heiß drauf.
Bitte guck ihn dir an.
Nee.
Vielleicht habe ich da irgendwas verpasst, ey, vielleicht bist du dann einer von denen, die den Metascore so nach oben treiben.
Ja, weil ich da so ein paar Sachen reininterpretiere, weil ich die und die Szene, da wird über den Verlauf der Geschichte philosophiert.
Wahrscheinlich, ja.
Kann sein.
Ja, aber also das war's von mir.
Und dann haken wir The Egg ab.
Bitte.
Dann mache ich weiter.
Oh ja.
4 Filme habe ich heute mitgebracht. Alle aus verschiedenen Jahrzehnten. Das ist doch schon mal nicht schlecht.
Hast du wieder ein Konzept?
Das ist wieder ein unfreiwilliges Konzept und wieder eine Auffälligkeit, die mir hier ins Auge gestochen ist. Mhm. Aber es war jetzt nicht geplant. Aber du darfst sie aussuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dem Neuesten anfangen soll oder mit dem Ältesten.
Fangen wir mit dem Ältesten an.
Mhm. Das ist ein super Übergang, weil der Älteste ist auch eine Art Kammerspiel.
Ah, okay.
Spielt nämlich tatsächlich nur größtenteils zu 99% in einer Location.
Mhm.
Ist ein ziemlicher Klassiker.
Okay.
Und ich habe eine ziemlich fancy Hitchcock-Box zu Hause, die sehr geil ist. Diese Hitchcock-Box ist praktisch so 40 cm breit. Da ist so unten Schaumstoff ausgelegt und in diesem Schaumstoff sind praktisch immer so Filmrollen eingelassen. Also so, es sieht aus wie Filmrollen, so eine runden halt Filmrollen. Die sind dann immer gewissen Abständen in dieser Hitchcock-Box drin und da sind dann 16 seiner größten Filme drin. Ist ganz fancy, die Box auf jeden Fall.
Okay.
Da habe ich mir jetzt, von Zeit zu Zeit hole ich mir da immer einen Film raus und gucke mir den an und da habe ich jetzt einen Film gesehen, den ich auch noch nicht kannte. Nämlich einen Film von 1948 vom Großmeister. Damals gab es schon lustige deutsche Übersetzungen, der heißt im Original nämlich Rope.
Rope.
Genau. Und Rope ist im Deutschen eher bekannt unter dem Titel Cocktail für eine Leiche.
Aha.
Hast du schon von dem Titel sicher
schon
mal
gehört? Ja, von dem Titel. Ach, abgefahren, dass der Rope heißt.
Ist eine sehr lustige Übersetzung, ja. Habe jetzt natürlich auch ein bisschen recherchiert. Alfred Hitchcock hat tatsächlich mehr Filme gemacht, als ich auf dem Schirm hatte. Weil so, man kennt ja seine großen irgendwie Werke, aber er kommt insgesamt auf 71 Filme. Also er war schon recht aktiv auf jeden Fall.
71?
Ja.
Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, das ist verdammt viel.
Ja, also zwischenzeitlich sind bei den Credits natürlich auch so ein paar von seinen Hitchcock präsentiert, von diesen Fernsehserien drin und so. Mhm. Da waren ja auch so ein paar Sachen bei, die er fürs Fernsehen oder für den kleinen Bildschirm inszeniert hat. Aber so 71 Projekte sind schon mal nicht schlecht.
Ja, fleißiger Kerl.
Absolut. Und ist auch nicht umsonst einer der großartigsten Regisseure der Filmgeschichte. Und dieser Film unterschreibt es auch in einiger Hinsicht. Mhm. Das Drehbuch wurde adaptiert von einem Hume Cronin, den kennt man auch, der spielt zum Beispiel die Hauptrolle in Cocoon in den beiden Teilen aus den 80ern, in alten Jahren. Das heißt, der war auch vor der Kamera bekannt und hinter der Kamera war er einer der Kollaborateure von Alfred Hitchcock, der oft mit ihm zusammengearbeitet hat und der dieses Drehbuch adaptiert aus einem Bühnenstück, was sich auch Rope nennt, von einem Patrick Hamilton. Und dieses Drehbuch wurde allerdings letztendlich für den Film umgeschrieben von einem Arthur Lawrence, der unter anderem auch bekannt dafür geworden ist, West Side Story und Anastasia das Drehbuch geschrieben zu haben damals, also einige Klassiker hinter sich, und den hat Hitchcock rangeholt, um das Drehbuch für diesen besagten Film zu schreiben. Der Film hat für einiges an Aufruhr gesorgt, weil man kann schon sagen, der war seiner Zeit um einiges voraus. Ich fand es sehr interessant, weil rein filmhistorisch ist es Hitchcocks erster Film in Technicolor. Okay. Das heißt, es ist der erste Film, den er in Farbe gedreht hat. Alle davor waren in Schwarz-Weiß. Mhm. Und was schon mega interessant ist, weil ich eigentlich in der Form irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, vielleicht hast du da irgendwie noch ein Beispiel, aber in dem Trailer kommt eine Szene vor, wo eine Person, die gleich am Anfang von dem Film umgebracht wird, noch lebt. Und dann praktisch seiner Frau auf einer Parkbank irgendwie so einen Heiratsantrag macht und dann sagt sie so, ja, wir sehen uns ja nachher auf der Party, dann reden wir nochmal darüber. Und dann kommt James Stewart ins Bild und redet mit dem Publikum und sagt so, das ist das letzte Mal, dass sie David lebend gesehen haben vor der Kamera. Und der Film fängt praktisch da an, wo der Trailer aufhört.
Okay, das ist cool.
Das ist mega cool,
ja.
Weil du hast praktisch eine Szene in dem Trailer, die überhaupt im Film, die praktisch so die Intro ist zu dem Film, die aber im Film selber nie zu sehen ist. Das fand ich schon mega interessant. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Trailer das in der Form gemacht hat, oder? Fällt dir da noch irgendwas ein, wo man im Trailer komplett andere Bilder sieht als im Film?
Also mir fallen schon Filme ein, wo im Trailer Sachen drin waren, die du dann im Film nicht gesehen hast,
ja,
aber nicht so komplett.
Ja, das stimmt, ja. Das gab's. Und es gab ja auch bestimmte Szenen, die dann rausgeschnitten worden sind, die im Trailer vielleicht sowas noch teilweise drin sind. Ja. Also definitiv. Aber in der Form, dass man da so die Vorszene von dem Film hat, ist schon sehr interessant. Schon sind wir im Film drin und der fängt an mit einem Mord, in dem du siehst, wie zwei junge Gesellen, nämlich Brandon und Philip, diesen David Kentley einfach mal mit einem Seil erwürgen. Du siehst zu Beginn, wer es ist. Du siehst, dass diese beiden praktisch jemanden erwürgen. Du weißt nicht, worum es geht. Du weißt nicht, was sie da machen, warum sie ihn töten. Mhm. Aber es kommt mit der Zeit raus. Nachdem die ihn ermordet haben, packen die ihn in eine Truhe, die praktisch in dem Apartment steht.
Okay.
Und außer die allererste Anfangsszene, die praktisch so dieses Apartment von draußen zeigt, wo man praktisch so die Straße von oben aus dem Grundriss sieht, da ist übrigens auch das Cameo von Alfred Hitchcock, das Bekannte. Er läuft nämlich unten als Passant irgendwie diese Straße lang. Also du erkennst ihn nicht, aber das ist praktisch das Cameo, was er ja in jedem seiner Filme praktiziert hat. Mhm. Und ursprünglich sollte nämlich im Hintergrund von diesem Apartment eine riesen Werbetafel stehen, wo sein Konterfei dann zu sehen ist. Das wäre ursprünglich sein Cameo gewesen, wo er dann aber gesagt hat, nee, das lenkt zu sehr von einer Handlung ab. Aber was schon mal eine geile Idee ist, weil damals 1948 so ein Ding da zu bringen, weißt du, wo man sagt, okay, man ist ja eher in einer konservativen Zeit, weißt du, und da irgendwie sein Konterfei in seinem eigenen Film irgendwie reinzubringen, ist schon extrem lustig. Aber er hat es dann gelassen und war dann irgendwie einer von diesen Fußgängern. Das ist nämlich auch die einzige Szene, die nicht im Apartment spielt, wo man dann letztendlich so eine Außenaufnahme sieht. Danach schneidet der Film praktisch zu diesem Mord. Und alles, was sich danach praktisch abspielt, ist auch eine Art Kammerspiel, wie du gerade gesagt hast, und findet alles in diesem New York Apartment statt.
Okay.
Interessant wird's an der Stelle, wo man letztendlich rausfindet, warum diese beiden letztendlich diesen Freund von denen umgebracht haben. Es war nämlich, jetzt kommt's, es ist auch kein Spoiler, es kommt gleich raus, es ist reine Mordlust.
Okay.
Es ist reine Mordlust gewesen, die haben kein Motiv. Die haben einfach nur gedacht und auch gelernt von ihrem Professor, der das so ein bisschen ausgeführt hat mit der Historie und mit der Geschichte, dass sie gesagt haben, die Macht des Tötens kommt der des Lebens erschaffen nahe. Mhm. Und die haben gesagt, Mord ist eine Kunst und dieses Privileg sollte einigen wenigen überlegenen Individuen praktisch vorbehalten bleiben. Opfer sollten minderwertige Menschen sein, deren Leben sowieso unwichtig ist. Solche Menschen nehmen nur Platz in der Welt weg, ein perfektes Opfer einem perfekten Mord. Mhm. Das heißt, diese beiden Intellektuellen hielten sich für so überlegen, dass sie gesagt haben, sie können ihren Kumpel umbringen und damit davonkommen. Mhm. Und nicht nur das. Die sind dann so größenwahnsinnig gewesen, dass sie gesagt haben, die gehen so weit, dieses Opfer in diese Truhe zu packen. Diese Truhe von der Dienstmagd, die dann irgendwie kurz später ins Bild kam, mit Essen dekorieren zu lassen, wo sie schon sich gefragt hat, warum jetzt das Essen auf der Truhe serviert und nicht auf dem Tisch, weil die gesagt haben, nee, wir machen das hier ein bisschen anders, wir machen hier Buffet und dies und das. Mhm. Und dann diverse Leute in dieses Apartment einzuladen, die praktisch auf dieser Truhe ihr Essen zu sich nehmen.
Ja.
Und unter diesen geladenen Gästen, es waren insgesamt 8 Leute, die da eingeladen worden sind, also 8 Personen spielen eine Rolle, da ist natürlich auch die Haushälterin bei, da sind die Eltern von dem Opfer dabei, da ist die Verlobte von dem Opfer dabei, da sind 2 Freunde von demjenigen dabei und die kommen dann in dieses Apartment, stehen praktisch in dem Wohnzimmer rum, wo die Leiche in dieser Truhe praktisch versteckt worden ist.
Aber worum geht's denn eigentlich? Also wenn es nicht darum geht, rauszufinden, wer den umgebracht hat oder warum die den umgebracht haben?
Es geht tatsächlich um diese unterschwellige Spannung, ob die Leute letztendlich entdecken, was da gespielt wird, weil alle sind skeptisch, warum die von dieser Truhe jetzt essen müssen.
Ach so.
Dazu kommt, dass er relativ abgebrüht ist, also dieser besagte Brandon. Mhm. Philipp wiederum, sein Kumpel, ist ein Wrack.
Okay.
Also er hat zwar diesen Mord begangen, aber er hat sich nicht wohlgefühlt. Er ist mega nervös, er trinkt zu viel.
Okay.
Und ist halt nicht so abgebrüht wie er. Nach 30 Minuten circa kommt Jimmy Stewart dazu, in das Szenario, der den ehemaligen Professor der beiden spielt, der unter anderem auch diese ganze Theorie angestoßen hat. Und dem werden so ein paar Sachen auf jeden Fall, also denen kommen so ein paar Sachen komisch vor, die da so, also warum er so nervös ist, hier dieser eine, der Philipp, und was da letztendlich vonstatten geht. Mir ist nicht so klar, was da passiert, aber es wird letztendlich schon ziemlich spannend, weil du nicht weißt, okay, wird den beiden letztendlich auf die Schliche gekommen. Mhm. Und ist mega gut gemacht dafür, dass in diesem Apartment spielt und die Dialoge sind richtig, richtig gut, weil unter anderem unterhalten die sich da über Ingrid Bergman, über Errol Flynn und über Cary Grant, der ursprünglich auch die Hauptrolle übernehmen sollte in dem Film.
Oh, wow.
Das heißt, da sind Dialoge, wo die sich über reale Schauspieler unterhalten und wo über einen Film geredet wird, der auch von Hitchcock inszeniert worden ist. Okay. Überleg mal, diese Metaebene im Jahre 1948 ist schon mega krass. Und was auch richtig cool gemacht ist, Hitchcock wollte diesen Film praktisch so im Stile des Bühnenstücks in einem Take filmen.
Aha.
Ging aber damals nicht, weil...
Ja, Filmrollen haben...
Genau, du hast eine Filmrolle für ungefähr 10 Minuten gebraucht und damit kommst du nicht hin. Deswegen haben die 9 Filmrollen für den Film gebraucht, haben immer einen langen Take gedreht und haben diesen Take dann praktisch, haben dann einen Schnitt gemacht, in dem zum Beispiel die Kamera auf den Rücken von einem Anzug von einem Darsteller, der gerade rumsteht, irgendwie...
Aber das heißt,
ranzoomt. Und dann hast du praktisch den Schnitt gehabt.
Takes, die 10 Minuten lang sind. Also es sind,
genau,
ist eine Einstellung ohne Schnitt.
Richtig, es ist eine Einstellung ohne Schnitt. Die Schnitte sind halt praktisch versteckt und es ist alles praktisch in einem Take gedreht worden.
Das ist sehr geil.
Ist super interessant. Und das meine ich mit von wegen seiner Zeit total krass voraus. Hat auch damals für einige Skandale gesorgt und hat wegen dieser teilweise auch homoerotischen Atmosphäre zwischen den beiden Mördern hat es tatsächlich für Verbote gesorgt in einigen Bundesländern und wurde nicht aufgeführt in Amerika, also überall, wo er aufgeführt werden sollte. Und da hat Hitchcock,
mal, also jetzt im Bundesland, in Deutschland dann? Oder
was? Nee, nicht in Deutschland, sondern in Amerika.
Ach so.
In Amerika wurde tatsächlich in einigen Teilen des Landes wurde der Film nicht gezeigt.
Tja, die Mormonen hatten was dagegen.
Die waren da eher spießig unterwegs. Aber allgemein war ja in Europa sowieso erfolgreicher als in den USA.
Mhm.
Also dieser besagte Rope cockte für eine Leiche. Und aber auch filmisch, wie gesagt, wegen diesen Schnitten und wegen dieser Darstellung, wegen den Dialogen, mega interessant und einfach mal extrem seiner Zeit voraus. Also die reden zum Beispiel auch über den Zweiten Weltkrieg, über die Nazis und so. Und 1948, ich meine, das ist ja gerade vorüber.
Ja, noch nicht mal.
Noch nicht mal, ja. geht 80 Minuten. Mhm. Ist relativ kurzwellig, hat ein sehr gutes Ende, finde ich. Es hat ein super Ende gefunden und steigert auch die Spannungsschraube. Hat bei IMDb eine 8,0 gekriegt und einen Metascore von 73. Und ich kann ihn sehr empfehlen.
Ja, klingt gut.
Also ich gebe 7 Punkte, bin nicht ganz bei 8, aber ist ein sehr guter Film und sehr unterhaltsam. Sicher nicht der beste von Hitchcock, aber Rope, / Cocktail für eine Leiche von 1948. Ich mochte den sehr. Basiert übrigens auf einem realen Fall, was Hitchcock aber nie bestätigt hat. Weil es gab 1924 nämlich den Leopold-Fall, wo zwei Jungen aus New York einfach aus ihrer Schule einen Jungen irgendwie aus Nervenkitzel umgebracht haben. Mhm. Und das ist so ein bisschen, erinnert natürlich so ein bisschen an die Story von Rope.
Aber du meintest doch, es wäre ein Bühnenstück. Von wann ist denn das Bühnenstück?
Das Bühnenstück kam später auf jeden Fall. Also es kam nach 1924, ist glaube ich irgendwie in den 30ern aufgeführt worden. Insofern, okay, da war der Fall definitiv noch in aller Munde. Aber es wurde von keinem der Beteiligten des Films irgendwie bestätigt, dass es damit was zu tun hat, mit diesem Fall. Aber wie man so schön sagt, es liegt ziemlich nah.
Ja gut, aber wenn der Film irgendwie 24 Jahre später ist, dann hätte man das wahrscheinlich eher den Autor des Bühnenstücks fragen müssen.
Könnte man auch. Aber ja, auch der hat es nicht bestätigt. Also wie gesagt, für ihn war das, es wurde halt nicht bestätigt, dass was mit diesem Leopold-Fall zu tun hat, obwohl er sehr, 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 sehr viel Parallelen auf jeden Fall aufweist zu demselbigen.
Tja, mysteriös.
Sehr mysteriös. Rope, Cocktail für eine Leiche, 1948. Ziemlich stark.
Okay. Dann mache ich weiter.
Ausnahmsweise.
Ausnahmsweise. Ja. Ich habe noch eine Komödie von letztem Jahr.
Noch eine Komödie nach der Egg.
Ja, noch so eine geile Komödie.
Oder noch eine Komödie nach Cocktail für eine Leiche. Was denn für noch eine Komödie?
Naja, nach Egg.
Ach
die
so.
Die war doch auch von 2018.
Ach und, so, stimmt. Ja,
eine Komödie.
Ja, das Genre, ja.
Wobei, hier kommt noch ein Genre dazu, nämlich Sport.
Sport und Komödie?
Ja.
Wow, haben wir was für unsere Sportkategorie, den du jetzt noch gesehen hast, den man noch nachschieben kann?
Bitte. Nee, also das kann ich vorwegnehmen. Dafür wird es nicht reichen.
Wieder keine Empfehlung.
Nicht wirklich, nein.
Dann hau raus.
Die Rede ist von Uncle Drew.
Alter, was guckst du für Filme? Nie gehört.
Was guckst du für Filme?
Was ist das? John Candy 1984?
Hallo, ich hab doch gerade gesagt, No-Name? 2018, Alter.
Ah, sie sagt, habe ich wieder nicht gehört.
No Name, ey. Nein, außerdem, du animierst mich doch auch immer dazu, Filme anzugucken, die jetzt nicht so.
Absolut, ja. Du guckst so viel Mainstream, deine deutschen Dramen aus der Lüneburger Heide. Deswegen siehst musst du auch mal irgendwie was Bekanntes gucken.
Nee, also der in den USA war der jetzt tatsächlich nicht unbekannt.
Okay.
Und jetzt auch nicht komplett unerfolgreich, obwohl er halt unterm Strich einfach kein guter Film ist. Aber es sind viele bekannte Leute drin und das reicht ja schon in den meisten Fällen.
Na, hau mal raus.
So, Uncle Drew wird gespielt von Kyrie Irving. Der hat mal für Pepsi Max eine Kampagne gemacht, wo er auf alt geschminkt wurde, also auf richtig alt, so 70 plus oder eher so Ende 70 und dann nachts auf einen Basketballcourt gegangen ist, wo die halt alle gespielt haben und dort halt als Opa quasi die Leute frisch gemacht hat.
Okay.
Weil er ist ein sehr guter NBA-Spieler, der hat lange bei Boston gespielt.
Ich kenne den Spot tatsächlich.
Du kennst den Pepsi Max Spot.
Genau, den Pepsi Max Spot, wo er sich verkleidet hat und dann so die Leute auflaufen.
Ja, da gab es ja dann auch mehrere Teile von. Nee, das war alles mit Basketball, aber es gab dann mehrere Teile von. Und er war halt immer Uncle Drew, ne, der alte Opa, der dann eben auf
dem Court
die Leute frisch macht. So. Und ja, weil diese Kampagne eben sehr erfolgreich war, haben sich auf ein paar Leute gedacht, machen wir einen Kinofilm draus.
Finanzieren wir den Scheiß für einen richtigen Film.
Ja.
Funktioniert das Ganze dann auch als richtiger Film?
Eben nicht so wirklich.
Okay.
Ne, weil klar ist der eigentliche Witz, dass halt ein paar NBA-Spieler, die auf alt geschminkt sind, junge Leute frisch machen. Der Witz ist halt relativ schnell verflogen. Und das trägt einfach auch nicht einen ganzen Film. Und die Handlung, die sie da drumherum gestrickt haben, oh Alter, die ist zum Teil echt sehr abenteuerlich.
Oha.
Also im Grunde geht es darum, dass der Film dreht sich primär um so einen kleinen Typ, der irgendwie wie so ein Kevin Hart-Ersatz wirkt. Der heißt Lil Rel Howery. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast. Ja, der hat auch noch nicht allzu viel Sehenswertes gemacht, finde ich. Aber wie auch immer, der ist eben so ein bisschen Kevin Hart-mäßig und hat eine Freundin gespielt von Tiffany Haddish. Und er ist Coach von so einem Basketballteam, weil er selber halt mal früher in der Highschool mit ganz trauriger Backstory war natürlich auch Basketballer und wurde dann zum dramatischen Zeitpunkt halt beim entscheidenden Wurf wurde geblockt von einem Jungen, der dann im späteren Verlauf von Nick Kroll gespielt wird, der natürlich dann auch im späteren Verlauf sein Erzrivale ist. Also so ein sehr klassisches Ding und der verliert seinem besten Spieler, gespielt von Aaron Gordon, auch ein Basketballspieler aus der NBA, den verliert er eben an Nick Kroll und das gegnerische Team und dann muss er losziehen und ein neues Team suchen fürs Rucker-Turnier. Ich weiß nicht, ob du Rucker Park kennst in Harlem. Ist nope. Einer der bekanntesten Streetball-Courts, so da wurden tatsächlich Legenden gemacht. Also da haben schon sämtliche NBA-Größen haben dort angefangen.
Okay, dazu bin ich zu wenig Basketball-Fan wahrscheinlich, um das zu wissen.
Ja, aber das ist so einer der legendären Basketball-Courts, Rucker Park. Und in Rucker ist dann eben das Turnier, wo ein hohes Preisgeld ausgesetzt ist und weil er hat sich halt schon angemeldet mit dem Team, was dann zusammengebrochen ist, also braucht er jetzt schnurstracks ein neues Team. Und dann stolpert er über Uncle Drew und bringt den dann halt dazu, sein altes Team oder für ihn zu spielen und er sagt, mache ich nur, wenn ich mein altes Team zusammenkriege. Und dann fahren die durch die Gegend und sammeln halt die ganzen anderen Leute ein. Und da sind dann eben Reggie Miller, Shaquille O'Neal, Nate Robinson, Lisa Leslie, auch eine von der WNBA, eine Mehrfach-Champion und krasse Spielerin. Ja, und dann hat man halt noch so Leute wie Mike Epps und JB Smooth. Also
noch ein bisschen Comedy.
Genau. So, und das Team eben mit Chris Webber und Nate Robinson sind auch noch dabei. Und da hat dann jeder so sein eigenes Problemchen, weil die sind ja dann auch alle total alt. Und das wird dann aber, anfangs verkacken die natürlich total und dann wird das aber auf wundersame Weise alles geheilt, weil Nate Robinson sitzt im Rollstuhl und braucht dann nur seine alten Basketballschuhe zurück, um nach 3 Jahren endlich wieder laufen zu können und auch sofort natürlich entsprechend spielen und danken zu können. Und so absurd ist das dann, ne? Also Reggie Miller ist völlig blind unterwegs, bis er dann auf die Idee kommt, ihm eine Brille zu geben.
Okay.
Was man beim Basketball halt vielleicht schon auch mal irgendwie hätte früher drauf kommen können. Also wie auch immer. Also ne, das sind dann so, ja, die Handlung ist wirklich völlig absurd.
Klingt albern.
Es ist albern und dadurch halt auch in den meisten Fällen, also es gibt so ein, zwei lustige Momente, weil halt ich finde, ich gucke mir halt trotz allem irgendwie gerne Shaq an und den finde ich einfach stellenweise lustig, aber eben in der ganzen Handlung.
Trotz Gesäme, ja.
Ja. Trotz Gesam. Ich finde Shaquille O'Neal lustig.
Also du findest ihn lustig, so.
Regie hat Charles Stone der Dritte geführt.
Who that?
Den kennst du tatsächlich. Der hat Friday gemacht?
Ja, natürlich.
Nee, der hat nicht Friday gemacht. Der hat Paid in Full gemacht.
Ha.
Den du wahrscheinlich...
Lügenpresse.
Kennst du den auch?
Nee, Paid in Full habe ich nie gesehen.
Okay, aber er hat ein paar Folgen von Black Monday gemacht und Blackish und so weiter, also schon auch. Hast du Drumline vielleicht gesehen? Den hat er auch noch gemacht.
Nee, dieser hier mit dieser College-Film genau. mit den Marching Bands und so. Nee, den habe ich nicht gesehen.
Aber er hat früher auch ein paar recht gute Hip-Hop-Videos gemacht. Er hat zum Beispiel von Tribe Called Quest I Left My Wallet in El Segundo gemacht.
Das ist natürlich legendär.
Bonita Applebaum. Ja. Und von Roots hier You Got Me.
Oh, stark.
Ja.
Erykah Badu.
Genau.
Ja, das ist natürlich,
also,
das sagt man schon eher was.
Ja, eben, aber also die Handlung, da hilft auch die beste Regie nichts, glaube ich, die ist einfach zu absurd. Und ach so, der Regisseur war übrigens auch verantwortlich damals für diese Budweiser-Kampagne mit dem What's Up.
Ach so, das war ja auch in den, okay. Ja,
also so ein 90er-Typ, ne?
Aber es ist ja nicht immer gut gegangen, wenn talentierte Videoregisseure sich am Langfilm probiert haben, also...
Nee,
es gab einige Beispiele, wo es gut gelaufen ist und es gab einige Beispiele, wo man sagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Ja.
Hast so gute Videos gedreht, aber 90 Minuten ist noch eine andere Liga.
Eben, und da auch wieder wie vorhin, Black Monday habe ich echt gerne geguckt. Und da wäre mir jetzt auch keine Episode durch eine schlechte Regie oder so aufgefallen, ne? Weil das hatte alles irgendwie eine Handschrift und habe ich echt gerne geguckt.
Ja.
Aber der Film, ey, nee. Ich konnte leider nicht rausfinden, was der für ein Budget hatte. Aber er hat schon weltweit 46 Millionen gemacht. Davon natürlich ein Großteil in den USA, weil hierzulande hat ihn, glaube ich, niemand mitbekommen. Ich weiß auch nicht, ob der hier überhaupt im Kino war. Aber bei 46 Millionen, ich gehe nicht davon aus, dass der so ein großes Budget hatte.
Klingt deswegen jetzt nicht danach, ne.
Kann der fast schon erfolgreich gewesen sein. Also, obwohl er eben so unterirdisch ist. Der hat einen User-Score von 5,7. Mhm. Passenderweise dazu einen Metascore von 57.
Oha.
Okay. Und, ja.
Da hätte ich jetzt gedacht, dass der zumindest niedriger ist.
Nee, der ist ja dann im Endeffekt wirklich genauso hoch. Muss ja nur das Komma verschieben. Also,
ja, meine ich ja. Ja. Aber der Metascore ist doch, sind doch letztendlich die, die Zeitschriften, halt, die Fachpresse, genau, die Kritiker.
Ja.
Und dass die da, für die, also dafür ist es doch eine ziemlich hohe Zahl, oder? Also, dass du so ein paar Arzen hast, die du denen gut finden, da kann ich mir vorstellen, okay,
ja,
zwischen 5
ja,
und 6
also, stimmt
macht Sinn.
Schon.
Aber.
Bei 57 muss den auch jemand richtig gut gefunden haben, ja. Sonst kommst du ja nicht auf so einen Mittelwert, ja?
Denke ich auch.
Keine Ahnung. Also, mir ist es ein Rätsel.
Was
ist
da los bei denen?
Also, ich bin auch hier wieder nicht über 4.
Du hast jetzt 8 Punkte mit 2 Projekten hier gerade mal am Start. Ist ja mickrig.
Und also wirklich, selbst als Basketballfan und auch als Fan von allen Beteiligten, die Handlung ist stellenweise so absurd, dass, nee, geht nicht.
Oha, okay.
Naja. Oder? Vielleicht auch das.
That's not true. It's actually, it's a very controversial film.
Vielleicht habe ich da einfach eine Menge nicht verstanden.
Vielleicht ist das so, ja.
Naja, also wie auch immer, wenn ihr Fan von den ganzen Leuten seid, könnt ihr euch ja den angucken.
Du bist Fan von Shaq und findest ihn trotzdem scheiße. Also ja. Das sagt ja schon einiges aus.
Wie gesagt, ich bin eigentlich Fan von allen Beteiligten. Also auch eben Chris Webber, Reggie Miller und so weiter.
Von Mike Epps?
Ja.
Was?
Na klar, Alter. Hallo?
Das ist doch ziemlich unlustig.
Trotzdem eine Legende, finde ich.
Ja, aber ziemlich unlustig.
Ja, aber hat auf jeden Fall auch schon in vielen Filmen mitgespielt, die ich mochte.
Okay, na gut, das lasse ich gelten.
Ja. Das war's von mir zu Uncle Drew.
Ich nehme mal einen Schluck hier aus meinem Wasserchen.
Ab dafür.
Your best ingredients here. Heroin, rock cocaine, lemon juice, mineral water. Tap water these days. Who knows what's in it?
Tap water
these days. Who knows what's in it?
Das ist richtig.
Du hier mit aus der Plastikflasche trinken und so.
Ich pfeif's mir trotzdem rein, ja. Das gute deutsche Wasser.
Ja,
ist überhaupt deutsch?
Du bist auch ein deutsches Wasser, Alter. Ey, vor allem, nachdem wir uns hier diese Doku angeguckt haben über die Verschmutzung der Weltmeere durch Plastik.
Ich habe ein Nestle-Abo, ja.
Ja, siehst du?
Alles von Nestle wird von mir gekauft, ja. Inklusive so. Das Wasser. Nee, das Wasser ist nicht von Nestle.
Du bist dann doch ein Millennial. So eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Geodreieck und irgendwie nach ein paar Wochen ist der ganze gute Vorsatz schon wieder für den Arsch.
Nee. Schützt die Umwelt und so.
Sagt der Herr mit der Plastikflasche.
Sagt der Herr mit der Plastikflasche. Aber ich fülle sie ja vielleicht auch jedes Mal wieder auf.
Genau.
Kann ja sein.
Deswegen hat das gerade auch so schön geknackt beim Aufmachen. Bastet!
Wow, Columbo. Herr Lee ist Columbo geworden.
Ne, läuft bei mir.
Läuft bei dir. Mhm. So, na gut. Bringe ich mal ein Projekt? Ich habe mal Bock, wieder eine Serie zu bringen.
Nein.
Und auf die bin ich aber sowas von ultra spät gekommen.
Mhm.
Die läuft nämlich mittlerweile in der 7. Staffel. Und ich habe jetzt gerade mal die 1. gesehen. Und hatte die ganze Zeit auf dem Schirm aus. Irgendwie nicht geschafft, irgendwie die zu sehen. Ist eine Showtime-Serie. Showtime, ja, sehr bekannt. Den haben wir unter anderem Shameless, Dexter, Californication und einige andere Serien zu verdanken.
Homeland, Alter.
Homeland auch, ja, genau. Und die Serie, die ich meine, hat mittlerweile 82 Folgen zu bieten. Und let's talk about Ray. Wir reden über Ray Donovan. Ich habe Ray Donovan gesehen mit Liev Schreiber in der Hauptrolle.
Mhm.
Pro Folge, eine Folge geht zu 60 Minuten, hat bei IMDb 8,3 und Liev Schreiber hat bei mir sowieso einen Stein im Brett. Seitdem er bei Taking Woodstock den ganzen Film mit Frauenklamotten rumgerannt ist, ist er bei mir sowieso der Held und seitdem sehe ich ihn sowieso sehr gerne.
Aha.
Aber diese Serie ist allgemein auch sehr, sehr gut besetzt. Kennst du Ray Donovan?
Ja.
Auch schon gesehen?
3 Folgen.
3 Folgen, dann Schnauze voll.
Yes.
Okay, dann sind wir hier wahrscheinlich wieder auf verschiedenen Leveln oder... Bei dir ist wieder irgendwas Krasses dazwischen gekommen, wo du dann irgendwie abbrechen musstest und
Nee, also mag sein, dass ich das weitergeguckt hätte, wenn mir gar nichts Besseres vors Auge gekommen wäre, aber ich hatte gar keinen Stress damit aufzuhören, ich fand's boring.
Ich mochte Ray Donovan total.
Fett für dich.
Weil erstens mal neben Liev Schreiber auch noch eine gute Besetzung irgendwie dahinter steckt. Wir haben ja Eddie Massan irgendwie als seinen Bruder, wir haben Elliot Gould und jetzt kommt mein Highlight, John Voight. Den Vater von wie heißt er denn hier? Angelina Jolie.
Mhm.
Der war auch Golden Globe prämiert für diese Rolle. In späteren Staffeln habe ich noch gelesen, kommen noch Katie Holmes, Ian McShane, James Woods spielt noch mit in der 1. Staffel. Hank Azaria kommt dazu, der auch den Primetime Emmy gewonnen hat. also eine hochkarätige Besetzung, und Liev Schreiber spielt in dieser Serie einen sogenannten Fixer in Los Angeles, der nämlich dafür zuständig ist, wenn besagte Basketballer, Stars, Hollywood-Größen, reiche Leute irgendeine Scheiße bauen und eine tote Note auf ihrem Hotelzimmer haben oder irgendein Problem haben oder ihren für einen Film, der irgendwie ansteht, irgendeinen Skandal zu vertuschen, dann wird Ray Donovan gerufen, der dann zur Stelle eilt. Und neben diesem Hollywood-Prunk und neben diesen ganzen Stars, mit denen er zu tun hat, hast du auf der anderen Seite auch seine Brüder, die irgendwie ziemlich abgefuckt in Watts aufgewachsen sind. Das ist nämlich der Teil in L.A., wo auch Menace to Society spielt. Da ist nämlich auch das Boxstudio, der wir sagten. Also das heißt, auf der einen Seite hast du dieses Underdog-Aufwachsen in schlechten Verhältnissen, kriminelle Machenschaften, jeder hat irgendwie Dreck am Stecken. Auf der anderen Seite hast du irgendwie so dieses High Hollywood, reiche Schauspieler-Dasein und irgendwie Sport-Dasein. Und dieser Kontrast macht letztendlich diese Serie ziemlich aus und ich mag die sehr. Die hat auch 41 Nominierungen letztendlich irgendwie kassiert bisher. Also ich bin da nicht der Einzige, der die sehr feiert. Und ich mochte diesen Kontrast. Liev Schreiber spielt das großartig, so ein bisschen so dieses Zerrissene, andererseits aber auch immer ruhig besonnen und irgendwie seinen Job erledigend, aber auf der anderen Seite auch oftmals sehr hitzköpfig und gewalttätig. Also macht Spaß. Ja, also im Gegensatz zu dir war ich nach der dritten Staffel auch noch gewillt, irgendwie den Rest zu gucken. Und John Vogt.
Ich habe keine drei Staffeln, ich habe drei Folgen.
Drei Folgen, genau. Ja. Nach den drei Folgen irgendwie noch weiter zu gucken. Ich habe jetzt die erste Staffel gesehen.
Okay. Das waren wie viele Episoden?
Das waren 13 Episoden, wenn ich mich nicht täusche.
Okay.
12 oder 13, ich glaube 13. Und ja.
Also mir ist bei der Serie aufgefallen, dass die primär gerne von Leuten geguckt wird, die Serien mit so einem halben Auge sehen.
Was?
Ja. Das weiß ich nicht genau.
Wie geil, dass jetzt Siri antwortet, ne?
Siri. Worauf ist Siri jetzt angesprungen?
Auf irgendeine Wortkombination, die ich herausgehauen habe. Geil.
Oder ich?
Naja.
Okay, Siri weiß es auch nicht genau. Also, was meinst du damit?
Naja, Leute, die... Es gibt ja Leute, die Serien gucken, damit sie sich in irgendeiner Form berieseln lassen können und irgendwas nebenher läuft. Und andere gucken, die halt so, wie man Westworld gucken muss, dass du aktiv dabei bist, aufmerksam, um der Handlung zu folgen.
Ja.
Und mir ist bei Ray Donovan immer wieder über die Jahre aufgefallen, dass die Serie primär von Leuten gefeiert wird, die Serien mit einem halben Auge gucken und eben nur so nebenher. So geil, ich kann parallel irgendwie auf Instagram unterwegs sein, krieg trotzdem noch was mit.
Möchtest du mir damit was unterstellen?
Nö. Das heißt ja nur, dass du dafür auch empfänglich bist. Ich sag nur, für mich, Großteil der Leute, von denen ich eben mitkriege, dass sie die Serie über die Maße toll finden, das sind Leute, die Serien nicht aufmerksam gucken. Oder halt eben mit so, ich lasse mich parallel irgendwie berieseln, Stuff zufrieden sind.
Okay. Also ich weiß, was du mir damit sagen willst und was damit gemeint ist. Es ist durchaus nicht eine Serie, die...
Da kannst du auch Ballers gucken, weißt du? Oder...
Ja.
Entourage, oder?
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ist halt schon leichte Unterhaltung, aber schon recht gewalttätig, aber ich weiß, was du meinst. Du kommst auch mit, wenn du mal irgendwie eine halbe Stunde mal irgendwie nicht einschaltest oder eine Folge nicht gesehen hast. Aber ändert für mich nichts daran, dass die Serie gut ist. Aber du hast recht, es ist kein Westworld, es ist nicht mega komplex und Ray Donovan erfindet das Rad nicht jetzt komplett neu.
Nee, und ich finde, es ist auch für Showtime-Verhältnisse recht seicht.
Seicht, naja.
Naja, also vergleich das doch mal eben mit den Sachen, die du davor aufgezählt hast, Homeland.
Ja gut, Homeland lässt ja auch nach im Laufe der Serie und bitte, wiederholt was? Irgendwie, irgendwie nach der vierten Staffel hat sich doch keiner mehr für Homeland interessiert, nachdem der erste Hype vorbei war.
Bitte was?
Siehst du das anders?
Ja.
Du findest, die Serie wird besser nach der fünften, sechsten, siebten Staffel?
Die lässt zumindest nicht nach.
Na, das sehe ich ein bisschen anders. Die lässt definitiv nach.
Gut.
Also von Staffel zu Staffel kann man sogar sagen.
Oh wow, Alter. Ich fand die vierte Staffel Homeland ist mit das Spannendste, was Fernsehen zu bieten hat. Aber
das war die, wo Brody schon raus war?
Nee, die Staffel in der...
Ah ja, okay. Ja gut, aber danach geht's bergab.
Kurz vorm Spoiler. Kurz davor. Ja. Na gut, wie auch immer. Ray Donovan. Ja, es ist du. Es ist ja wie immer Geschmackssache. Ne? Und prinzipiell...
We all make mistakes, don't we?
Allein schon John Voight in dieser Serie als sein Vater, der irgendwie 20 Jahre im Knast saß, haut so auf die Kacke und ist so böse in dieser Serie und macht so Spaß, dem zuzugucken. Also von dem alleine würde ich mir wahrscheinlich die Serie schon angucken, ohne dass die anderen Schauspieler überhaupt mitspielen würden.
Okay, so ein John Voight-Fan.
Nicht jetzt zwangsläufig, aber seine Rolle in der Serie, absolut, diese Golden Globe-Auszeichnung geht vollkommen klar. Ich fand ihn super.
Okay. Ja, also der hat mich auch nicht gestört in den ersten drei Folgen. Der kam da ja auch vor.
Ja.
Ja, ich fand es halt einfach insgesamt ein bisschen langweilig. Aber inhaltlich fände ich, also prinzipiell hat es ja Potenzial. Und es mag ja auch sein, dass das, wenn man dann mal drin ist und so, was ich jetzt nach den drei Folgen noch nicht wirklich war.
Ja, kann sein.
Dass das dann irgendwie Fahrt aufnimmt und man dann begeisterter ist, keine Ahnung. Aber ja,
mir also ich war halt zu keiner Stelle irgendwie gewillt, da irgendwie zu sagen, oh nee, ist jetzt nicht so doll oder abzubrechen, sondern also wieder nach der dritten Folge, klar, du hast recht, das ist jetzt kein Westworld und das ist kein Legion oder so. Aber trotzdem absolut solide, sehenswerte 8 Punkte.
Du vergibst 8?
Ja.
Wow.
IMDb vergibt 8,3, ich vergebe 8. Also,
okay.
Ich habe da wirklich wenig dran auszusetzen. Ist jetzt nicht, ist, wie gesagt, da findet das Rad nicht neu, ist jetzt nicht die beste Serie der Welt da draußen, aber
ja.
Ray Donovan macht Spaß, deswegen kann ich Ihnen Empfehlung aussprechen.
Okay.
Gut. Gut. Cool.
So, dann mach ich doch mal weiter.
Von mir aus.
Mit, surprise, surprise, einer Komödie.
Warte.
Ha, Schocker, God gets it right.
Totaler Schocker.
Total.
Lee kommt mit einer Komödie um die Ecke.
Ja, die ist sogar noch aktueller als die letzten beiden. Die ist von diesem Jahr.
2019.
Ja, hatte Ende März Premiere in Deutschland. Ist, wie gesagt, eine Comedy. Ab 16 freigegeben, geht 1:35, die ich, um auch jetzt mal wieder vorne wegzugreifen, unfassbar langsam fand. Langsam, langweilig und lange.
Langsamweilig.
Langsamweilig. Können wir ein neues Wort kreieren? Langsweilig.
Langsamlich ist geil.
Langsamlich, ja, wenn er beides ist. Ja. Nee, aber ohne Scheiß. Und das ist echt krass, weil besetzungsmäßig wird da einiges aufgefallen. Die Rede ist von The Beach Bum.
Oh, die will ich noch sehen. Also den will ich auf jeden Fall noch sehen.
Oh wow.
Krass, ja, die ich Besetzung ist...
sehr gespannt, wie du den finden wirst.
Ich mochte auch den Trailer, aber die Bewertung und die Kritik und jetzt, was du mir sagst, klingt natürlich nicht so verlockend. Aber erzähl mal.
Hätte ich im Vorfeld gewusst, welcher Regisseur für das Ding verantwortlich ist...
Wärst du schon skeptisch?
Hätte ich mir das vielleicht anders überlegt.
Ist es der von der Basketball?
Nee.
Von dem Basketballfilm?
Nein, aber der Herr heißt Harmony Korine oder Corrine. Schwer zu sagen. K-O-R-I-N-E.
Warte. Part 2.
English, motherfucker, do you speak it?
Ich liebe diesen Zempel.
Den kennst du wahrscheinlich, weil der Spring Breakers verbrochen hat.
Spring Breakers.
Ein Film, der auch ziemlich polarisiert, wie ich finde.
James Franco.
Ja. Du mochtest den, ne?
Ich mochte den total.
Ja, und ich habe den gehasst. Ich fand den Film so scheiße.
Das ist einer der Filme, den irgendwie alle gehasst haben, außer ich.
Deswegen sage ich ja, der Film polarisiert.
Absolut.
Oder, also der hat den ja auch geschrieben, Spring Breakers. Also jetzt den Film hier auch.
Okay.
Und der ging dann, im Nachhinein ist mir irgendwie auch, sind mir da einige Parallelen klar, weil es fühlt sich dann über weite Strecken schon auch an wie ein langes Musikvideo. Und einmal kurz zur Handlung. Also es geht um Matthew McConaughey, spielt einen Menschen namens Moondog.
Den gab es wirklich, oder? Oder es gibt ihn wirklich. Also ich glaube, er beruht auf einer wahren Persönlichkeit.
Im Ernst?
Ja, ja.
Okay, das habe ich, wenn dann, überlesen, aber ist zumindest bei mir nicht hängen geblieben.
Da gab es irgendein Vorbild, ein reales.
Ah, okay. Wow. Noch schlimmer. nee, wirklich. Also, oh Gott, okay. Also das ist halt so ein Typ, der ist so ein Stoner und lebt halt in den Tag hinein, hat immer so ein Grundlevel von Alkohol und Weed und nimmt ansonsten auch noch alles mit, was ihm so vor die Flinte kommt.
Klingt cool.
Lebt eigentlich ein super Leben, ne? hat eine Frau, aber parallel irgendwie bumst er sich da durch die Weltgeschichte. Das ist aber auch alles abgesprochen und cool, weil die Frau ist ähnlich unterwegs. Die wiederum wird gespielt von Isla Fisher.
Ah ja.
Und er hängt da eben am Strand rum. Das ganze Ding spielt in Key West. Spring Breakers war doch auch schon Miami, oder?
Das war Miami, ja.
Also gut, Florida, Key West hier und...
Er mag die sonnigen Gefilde anscheinend.
Offenbar. Der Film hat die sensationelle Tagline, you gotta go low to get high.
Hm.
Ja. Also,
Cooler Bumpersticker.
Der lebt dann da am Strand und hängt ab und eben konsumiert alles Mögliche. Und dann wird er immer wieder auch mal von seiner Frau angerufen und dann bringt sie ihn irgendwann dazu, dass er doch mal wieder nach Hause kommt. Dann setzt er sich in sein Boot, fährt 5 Minuten übers Wasser und ist dann auch schon vor seiner Hütte.
Mhm.
Da stellt sich dann raus, dass seine Frau unfassbar reich ist und er damit auch. Und sie haben einen guten Freund, der von Snoop gespielt wird, der irgendwie selber auch Mörder viel Cash hat. Deswegen stehen da auch die ganze Zeit bewaffnete Jungs rum.
Snoop spielt den, okay.
Und Snoop spielt eine viel zu große Rolle, weil der hat dann auch echt viele Szenen mit Matthew McConaughey und das, da, so viel zu, du bist immer nur so gut wie dein Spielpartner. Das ist mitunter schwer anzuschauen. So.
Also du bist so gut wie dein Spielpartner, heißt Snoop,
zieht die Nummer tierisch runter. Ja?
Nee. Ach so, ich dachte jetzt, er kommt auf das Level von Matthew McConaughey und spielt überkrass.
Nein, du musst dich nicht, das ist nicht aufwärtskompatibel, du musst dich da schon am unteren Ende orientieren.
Ach verdammt.
Und dann gibt es noch kleinere Rollen, die aber auch eigentlich gut besetzt sind.
Mhm.
Jonah Hill spielt auch einen Freund von ihm. Der spricht mit einem für mich unidentifizierbaren Akzent, den er auch nur sehr inkonsequent bedient. Das war für mich auch schwer anzuschauen. Zac Efron spielt mit.
Mhm.
Die Rolle ist wiederum so scheiße, dass er schon wieder, also dass er macht das echt geil. Der spielt so den Inbegriff von Douchebag. Also ne, so ein Typ, der so im Bart hier so Rillen rein rasiert hat, weißt du,
ja, ja.
So ganz Haare hochgestylt und so weiter. Der Bart übrigens inspiriert von einem Panini-Brötchen.
Von einem Panini-Brötchen inspiriert. Ja,
also
okay,
der Regisseur meinte, er hätte so ein getoastetes Panini-Brötchen gesehen und das wäre die Inspiration für seine Rillen im Bart gewesen.
Ist ja auch geil.
Und er vaped die ganze Zeit, weißt du, und es ist so ein unfassbarer Spast einfach. Und Zac Efron spielt den wunderbar. Der kommt leider nur über einen recht kurzen Zeitraum vor.
Mhm.
Und dann noch Martin Lawrence, haben sie irgendwie auch wieder ausgegraben für sowas. Also und dann eben viel Musik und wenig Handlung. Unterm Strich ist die Handlung die, dass seine Frau dann stirbt und ihm aber nicht das ganze Geld überlässt, sondern das an eine Prämisse hängt, dass er eben sein nächstes Buch veröffentlicht.
Mhm.
Und dann geht es halt im Endeffekt darum, dass er mit seinem Wahnsinn zwischen oder Genie und Wahnsinn liegen dann auch wieder nah beieinander, ne? Und er fickt und kokst sich da durch die Weltgeschichte im Versuch, dann eben das nächste Buch fertig zu kriegen, um dann eben wieder an die Kohle zu kommen.
Welcome to my world.
Ja, und also auch hier wieder, ne? Nach einer Stunde, und den habe ich tatsächlich mit einem Freund geguckt und dem ging das genauso, nach einer Stunde haben wir geguckt, wie lange das Ding noch geht. Und weil wir einfach auch wieder dachten, wir gucken schon 2,5 Stunden.
Mhm.
Unfassbar langwierig, das Ding. Habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Der hat ein überschaubares Budget von 5 Millionen. Und kommt mittlerweile, und ich meine, der lief Ende März an, kommt mittlerweile auf 4,5 Millionen weltweit.
Okay.
Und das bei der Besetzung. Kann natürlich auch gut sein, dass für den Film nicht groß Werbung gemacht wurde, weil ist ja ein kleiner Film und so, aber der bleibt bestimmt damit sehr weit hinter den Erwartungen zurück, weil das ist ein Flop. Kann man nicht anders formulieren. Und ich finde leider zu Recht, weil das war echt hart anzuschauen. Also, ja, wie gesagt, der Freund, mit dem ich den geguckt habe, der hat so nach einer Stunde 10 hat das Handtuch geworfen.
Hatte Schnauze voll.
Ja, ist abgehauen. Ich habe gesagt, den Bewegtbild-Banausen zuliebe ziehe ich mir das noch bis zum Ende rein.
Damit du auch ein komplettes Fazit auch bringen kannst.
Damit ich eben irgendwas dazu sagen kann. Also,
ja, das finde ich immer ein bisschen unfair, wenn man Rezensionen schreibt oder so, aber dann irgendwie schreibt, man hat nur 20 Minuten von einem Film gesehen.
Nee,
man sollte sich schon das ganze Urteil bilden.
Muss man schon machen, ja. Gary Oldman hat die Rolle abgelehnt.
Die Rolle, die Matthew McConaughey dann übernommen hat.
Genau.
Gary Oldman sollte das spielen. Okay.
Na, ja, und dann kam der Herr McConaughey zum Zug. Der macht das auch gut. Ne? Also an ihm habe ich so nicht viel auszusetzen.
Ich bin ja großer Fan von ihm. Bist du Fan von Matthew
McConaughey? Ja, generell, ja.
Auch, okay.
Alright. Einfach so, dass er, auch wenn er das schön spielt, kann er aus der Handlung nicht mehr machen und die ist stellenweise dann wirklich so absurd. Und es bietet, also ne, sind wir wieder bei meinen Ansprüchen, da wird permanent gekifft, Snoop stellt da das tollste Weed der Welt vor und so weiter.
Mhm.
Das ist alles
eigentlich ein ganz guter Rahmen für eine Komödie, aber es ist echt hart anzuschauen. Also,
aber es ist ja auch nicht komplett irgendwie eine Komödie, oder? Sondern
doch, also es ist also tatsächlich schon auch das einzige Genre, was auf IMDb gelistet ist.
Okay, weil ich dachte jetzt, anhand des Trailers würde ich den jetzt nicht als 100% Komödie darstellen, sondern sah eher aus wie so ein skurriler, wie so eine skurrile Charakterstudie, wie soll ich sie erklären jetzt?
Ja, also vielleicht unterm Strich auch das, was Spring Breakers dann war, weil ich meine, was ist das? Also,
ja gut, Spring Breakers ist auch keine Komödie.
Nee, aber so nicht sagen. Würde mich auch nicht wundern, wenn das als Genre bei IMDb steht.
Ja. Ja. Hab mal geguckt, der Regisseur hat ja 1000 Kurzfilme gedreht, aber tatsächlich sind das seine zwei einzigen Langfilme, die er gemacht hat.
Ja. Wobei, der hat Kids geschrieben, ne?
Ach so, als Schreiberling war auch unterwegs, ja.
Kids, ich mein, krass. Also, weil Kids ist ein krasser Kult, Film. Ja. So.
Kids ist Kult.
Und es stimmt nicht. Mr. Lonely von 2007 und Gammo von 97 sind auch Langfilme.
Ah, siehst du, soweit habe ich nicht gescrollt.
Tja. Selbst in der Recherche ist er faul. Total. Ja, aber also eben, der Moondog, der torkelt dann da durch den Film, trinkt die ganze Zeit Blue Ribbon und ja, nimmt alles mit, was geht.
Mhm.
Und das echt ohne Rücksicht auf Verluste und wird aber dann seltsamerweise doch von allen geliebt, weil er halt wohl noch irgendwie so ein genialer Poet ist,
mhm,
mit dem, was er dann da schreibt.
Er ist beliebt.
Also, ja, total. Die feiern ihn alle, ne? Der kommt halt in dem schlimmsten Outfit auf eine Hochzeit, auf eine Beerdigung und so weiter und alle finden es trotzdem cool. So.
Mhm.
Und dann, ne, überall wo er ist, nimmt er auch das Mikro an sich und grölt dann irgendeinen Scheiß da rein und so und alle feiern es. Also ich, ja, tut mir leid, meins war es nicht. Der IMDb-Score ist bei 5,6. Auch hier wieder passenderweise der Metascore in einem sehr ähnlichen Bereich mit 55. Also ich weiß wirklich nicht, wie bei den Voraussetzungen so ein Film dabei rauskommen konnte. Also ja, Snoop war auf jeden Fall eine sehr gewagte Besetzung, weil der wirklich der hat eine größere Rolle als Jonah Hill, Martin Lawrence und Zac Efron zusammen. So, deswegen weiß ich nicht. Naja.
Fandst du nicht gut, die Besetzung von Snoop?
Also ich freue mich generell immer, wenn Snoop irgendwo auftaucht, ne? Ist ein bisschen wie mit Shaq, aber dann bitte nicht in so einer tragenden Rolle.
Weißt aber warum denn nicht? Man muss ihm nochmal eine Chance geben, um den Oscar, um eine Oscar-Nominierung zu kassieren.
Im Rollstuhl sitzt und da den Pimp macht oder sonst was, so, das ist fein.
Ich
selbst bei Soulplane war der super, aber hier zieht er das für meinen Geschmack an manchen Stellen echt runter, aber eben, also die Story rund um ihn ist halt auch überhaupt nicht dankbar. Also da, ne, das hilft der Nummer natürlich überhaupt nicht.
Okay.
Ja, wie auch immer. Ich war...
Also er hat schon einen großartigen Film, wie deinem Lieblingsfilm Turbo als Voice gesprochen, oder?
Eben, hallo, genau. Dafür hat er von mir so viel Props bekommen, dass das als Sportfilm Positivbeispiel aufgeführt
wurde. Pitch Perfect 2 nicht zu vergessen. Und dieser grandiose Soulplane, ja?
Ey, ich hab ja Soulplane gefeiert.
Oh mein Gott.
Natürlich!
Oh mein Gott.
Hä, aber hier, ohne
was?
Scheiß.
Ja, schieß los.
Yeah.
Alright, I may be stoned, but I'm not high. You know what I mean?
Und das selbst bei dem Film.
Du solltest
keine
ihm mal,
Chance.
Du solltest ihm mal ein bisschen Credits geben, ja. Vielleicht kommt Snoop irgendwann mal 12 Years a Slave um die Ecke und dann zeigt er, was er wirklich schauspielerisch drauf hat.
Ich kann es kaum erwarten.
Absolut.
Hier ging es leider nicht so wirklich auf. Und ja. Deswegen gibt es von mir auch hier wieder maximal 4 Sonnenbrillen.
Du hast mir den gut verkauft. Ich will den sehen auf jeden Fall. Also,
ja, du willst den ja sowieso sehen.
Es klingt alles gut, was du denen gesagt hast, inklusive, dass du den nicht gut findest. Das ist für mich noch ein weiteres Argument, warum ich ihn angucken sollte.
Du hast recht, wenn du Spring Breakers mochtest. Dann
das stimmt, ja, ich mochte Spring Breakers total. Und bei James Franco sagen ja auch alle, was ist denn das für eine komische Rolle, wo ich sage, Alter, ist so eine geile Rolle, Alter. Und hab ihn
ja,
super
aber auch da fürs Protokoll. Ich sag nicht, dass James Franco das scheiße gespielt hat oder dass die Rolle völlig dämlich war oder sonst was.
Aber der allgemeine Tenor ist tatsächlich ziemlich in die Richtung. Also ich war mit sämtlichen Meinungen, die ich zu dem Film habe, ziemlich alleine da. Aber ich habe Spring Breakers gut gefeiert.
Was mich an dem Film auch einfach wie hier genauso gestört hat, war die völlig fehlende Handlung und dass ich mich einfach mehr in einem Musikvideo gefühlt habe als in einem Film.
Ja, stimmt. Man hat so ein bisschen diese Videoclip-Ästhetik, aber
ja.
Die sorgt ja bei mir trotzdem auch für eine Kurzweiligkeit.
Bei mir eben nicht. Also gerade hier, wie gesagt, nach einer Stunde hatte ich das Gefühl, ich habe schon 2,5 Stunden gesehen.
Oh, krass.
Und das war bei Spring Breakers, ging mir das ähnlich. Und deswegen würde mich nicht wundern, wenn du den feierst, aber eben, also die Kritiker und die IMDb-User sind da ja.
Würde mich nicht wundern, wenn du den feierst.
Ja, hey, ohne Scheiß. Also,
was für ein versteckter Diss.
Ja.
Das ist ja, kannst du gleich hier.
Maybe. Maybe not. Maybe fuck yourself.
Kannst du gleich fuck yourself sagen.
Nee, sagen wir doch das. Okay. Das passt doch sehr gut.
Na gut.
Also, ich spam von mir, aber du hast recht, ey, heute läuft's durch. Ich komme mit 3 Filmen auf 12 Punkte.
Heute läuft's, ja. Ist auf jeden Fall ein starker Durchschnitt, aber vielleicht kann ich beim Recap das Ganze mal wieder nach oben pushen, was die Punkte angeht. Ich habe grundsätzlich Bock, mir jeden Film mit Matthew McConaughey anzugucken.
Ich auch.
Bin, wie gesagt, Fan und deswegen ist es ein Film, den ich jetzt nicht aus meiner Vita streichen werde.
Ja, was glaubst du, warum ich mir den Film angeguckt habe? Also, das war, sah ja von außen alles super aus.
Wegen Soulplane. Ach krass, das ist doch der Typ aus Soulplane, den gucke ich mir auch an.
Genau, weil ich Snoop sonst ja nie erkenne. Nee, das hatte alles super Voraussetzungen und dann war es halt echt eine Bombe, Alter.
Okay.
Im negativen Sinne.
Ja, er ist auch tatsächlich richtig schlecht abgeschnitten in der Kritik und in der allgemeinen Presse, deswegen war ich da schon vorbereitet, dass da vielleicht eine Gurke hinterstecken könnte, aber ich werde mich selber überzeugen.
Du findest die versteckte Botschaft in dem Film.
Vielleicht, ja.
Mal gucken.
Hast du gesehen an der Stelle, was die da rein interpretiert haben?
Ja.
Ja. Na gut, dann machen wir jetzt eine komplette 360-Grad-Wendung und gehen in eine ganz andere Richtung und das ist gut, deine Bewegtbildbanausen.
Jetzt kommen wieder deine Mathe-Skills zum Vorschein.
Man weiß nie, was einen erwartet und von deinem
Käfer. Nach einer 360-Grad-Drehung in eine komplett andere Richtung gehen.
Du, nee, man steht wieder in der gleichen Richtung.
Ja, du läufst genau in die gleiche Richtung weiter, du Keck.
Versuchen
wir es mit 180.
Okay, ich hätte jetzt gesagt 620 Grad eben.
Ja, auch da wären wir noch bei der gleichen Richtung.
Ich weiß. Ich habe es jetzt mittlerweile verstanden.
Mensch, sicher?
Also wir sind trotzdem komplett auf der anderen Seite des Ropes. Ist das ein guter Zusammenhang zu dem Hitchcock-Film?
Mhm.
Und wir gehen ins Frankreich des Jahres 1977.
Oh lala.
Und da habe ich eine Klassiker gesehen. Eine Krimi-Politthriller-Drama. Mit Monsieur Alain Delon in der Hauptrolle. Alain Delon hat einige namhafte Filme in seiner Karriere gedreht. Den kannte ich noch nicht. Der Titel des Films heißt Der Fall Serrano.
Okay.
Oder Der Fall Serrano, wenn man es jetzt französisch aussprechen will. Hat nichts mit dem Schinken zu tun.
Wie heißt er denn im Original?
Mort d'une pourrie. Es gibt sogar einen amerikanischen Titel, das heißt es wahrscheinlich auf Französisch. Death of a Corrupt Man. Heißt er nämlich im Englischen.
Mort, oh was?
Mort d'une pourrie.
D'une pourrie, okay.
Also MORTDUNPOURI.
Ja, das, ja.
Heißt das Death of a Corrupt Man?
Ja.
Okay, also weniger der Fall Serrano, das heißt mehr Death of a Corrupt Man.
Wahrscheinlich.
Okay. Mort d'une pourrie von 1977.
Ah, ouais.
Okay. Es geht darum, dass der Parlament, wie immer reißen wir die Handlung kurz an, aber wir sind ja keine Freunde davon, jetzt irgendwie den ganzen Film zu erzählen, aber ein bisschen
sollte man wissen. Das klang vorher aber anders, du.
Wieso, bei was?
Bei dem Hitchcock-Film habe ich mich gefühlt, als hättest du mir den ganzen Film verraten.
Ah, bei Weitem nicht, Junge.
Bei Weitem nicht,
da gibt es noch einiges zu sehen. Der Parlamentarier Philippe Dubarier ruft seinen Kumpel Xavier Maréchal an, der wird nämlich gespielt von Alain Delon. Und gesteht ihm, dass er seinen Kollegen Serrano gerade ermordet hat und ein Alibi braucht vor der Polizei. Und da die gut befreundet sind, gibt er ihm das Alibi, lügt die Polizei an. Und zudem geht es dann noch um ein Dossier, das hochrangige Personen aus Politik und Finanzen in die Bredouille bringen könnte. Und dieses Dossier landet dann in die Finger von besagtem Maréchal, gespielt von Alain Delon. Und dementsprechend werden natürlich auch ein paar kriminelle Gesellen auf ihn aufmerksam, die dann natürlich das Dossier sich unter den Nagel reißen wollen. Und dann gibt es Autoverfolgungsjagden, Machenschaften, Verschwörungen in politischen Kreisen, in sozialen Kreisen. Die Polizei ist einem auf den Fersen. Er weiß nicht, wem er noch trauen kann, wem nicht. Ornella Muti kommt noch dazu, die Liebhaberin von dem besagten Herrn spielt, der ihn praktisch angerufen hat wegen dem Alibi.
Mhm.
Es gibt einige Leichen und Klaus Kinski spielt auch eine Rolle.
Natürlich, wie schön.
Ja, der sich diesmal, also beide ja, Klaus Kinski und Ornella Muti, Ende der 70er bis Mitte 80er auf jeden Fall sehr aktiv im südeuropäischen Kino.
Mhm.
Und die spielen ja auch eine Rolle. Einer hat so ein bisschen...
Frankreich ist jetzt schon Südeuropa?
Ist es nicht?
Das musst du mir beantworten.
Absolut.
Ah, ja?
Okay. Frankreich, Italien, das ist so. Das
ja,
ist so
du hast, schon südeuropäisches Kino. Neulich hast du ja auch Frankreich als Nachbar von Italien bezeichnet insofern. Weil, weiß ich nicht, wie es mit deinen Geografiekenntnissen
ich meine jetzt, da
ähnlich
ja,
wie die Mathe aussieht.
Entschuldigung, ich meine jetzt nicht, dass dieses Land unbedingt in das andere Land grenzen muss, aber Nachbarn sind ja für mich auch Nachbarn, die irgendwie zwei Häuser weiter wohnen. Ja, das sind ja trotzdem meine Nachbarn.
Ach so, okay.
Nachbarn sind ja nicht nur die, die direkt in meinem Haus wohnen.
Mhm.
Oder?
Du,
sind die auf der anderen Straßenseite nicht deine Nachbarn?
Die sind in der Nachbarschaft, aber nicht meine Nachbarn.
Der Nachbarschaft nachts um 12:30.
Und schon singen wir wieder. Juhu.
Ja. Bald sind wir wieder bei hier Mama Lauda und so.
Ja.
Wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt hast du mich aus dem Flow gebracht. Achso, ja, ich wollte den Sprung in die Neuzeit nämlich bringen, indem ich sagen wollte, dass der Film mich ziemlich an die Bourne-Filme erinnert hat.
Okay.
Weil diese Jason Bourne-Filme ist ja auch viel Verschwörung. Du weißt nicht, wem du trauen kannst. Du hast halt einen hohen Kreisen, die normalerweise ja die guten Leute sein müssen. Mhm. Hast du trotzdem eine Menge Verschwörer und eine Menge fieser Charaktere, denen du halt nicht glauben darfst. Und das hat man hier auch. Und man hat ein bisschen Action, man hat ein bisschen Verschwörung, ist sehr routiniert inszeniert und
routiniert inszeniert?
Ja, so würde ich es ausdrücken auf jeden Fall. Ist jetzt keine Erfüllung, ist jetzt nicht der überkrasseste Film von Alain Delon allgemein, den ich gesehen habe, aber
war denn da auch ein bekannter Regisseur beteiligt? Oder?
Ja, der Regisseur Georges Lautner heißt er, hat tatsächlich im französischen Kino einige namhafte Filme inszeniert, tatsächlich ganz viele Filme mit Jean-Paul Belmondo. Zum Beispiel Der Profi ist von ihm.
Oh, geil.
Also so einige Filme aus seiner Vita gehen definitiv auf seine Kappe. Also in Frankreich ist er sehr aktiv gewesen. Mhm. Hat, glaube ich, mittlerweile verstorben, hat aber, glaube ich, über 150 Regie-Credits, also war richtig aktiv. Mhm. Und jeder, der irgendwie in Frankreich so ein bisschen Namen hatte, hat schon mal für ihn so ein bisschen gedreht. Geht 123 Minuten, der Film. Mhm. Hat bei IMDb eine 6,9 bekommen. Und bei mir kriegt er 7.
Okay.
Ich bin im ähnlichen Bereich. Ich war eigentlich durchweg so bei 6,5, habe gesagt, es ist ein solider, guter Film, kann man sehen. Aber so in den letzten 30 Minuten nimmt er noch einen Fahrt davon. Es gibt einiges an sehr, sehr guten Dialogen zwischen Klaus Kinski und Alain Delon. Also gerade so in der letzten halben Stunde kommen so ein paar richtig gut geschriebene Dialoge aus dem Drehbuch zum Vorschein, die den Film nochmal um einiges aufwerten, die ich sehr mochte.
Das heißt, Herr Kinski spricht Französisch.
Herr Kinski spricht Französisch in dem Film. Ich habe natürlich trotz meiner miesen Sprachkenntnisse in diesem, was dieses Land angeht, habe ich mir den Film im Original mit Untertitel angeguckt.
Das dachte ich mir, ja. Deswegen.
Ja, also tut er.
Kinski und Ornella Muti auf Französisch.
Richtig, die sprechen beide Französisch.
Ja, geil.
Macht Spaß. Also kann man schon sehen, wenn man so Thriller eher ruhiger Natur mag, die jetzt nicht unbedingt, wo es jetzt nicht unbedingt explodiert an jeder Ecke, dann ist man hier gut aufgehoben. Er ist halt ein bisschen altmodisch. Du siehst halt schon so diese Kordanzüge und die Anzüge mit Schlag und die breiten Kragen. Siehst du schon, okay, wir sind hier in Frankreich der 70er Jahre.
Ja, aber der ist ja auch, wann hast du gesagt, 77?
Stylisch. Ja, 1977. Ja, aber wenn so, weißt du, wenn so Leute mit heutigen Gewohnheiten, so die so Jahrgang 93 geboren sind, den vielleicht sehen, dann können sie damit wahrscheinlich eher nichts anfangen können, weil das ist ein ganz anderes Tempo als die Filme heute.
Ja.
Halt, Bourne hat diese Art von Film und diese Art von Thriller halt für eine neue Generation umgesetzt und ein neues Jahrtausend gebracht, kann man schon so sagen.
Ja gut, ich denke mal, der Vergleich mit Bourne war schon auch eher inhaltlich und nicht aufs Tempo bezogen.
Ja, aufs Tempo bezogen natürlich nicht, weil so ein Film würde heute schwer funktionieren, aber man kann ihn trotzdem noch sehen. Also er ist nicht spurlos, komplett ist die Zeit an ihm vorbeigegangen, kann man so nicht sagen, dass die spurlos an dem Film vorbeigegangen ist, aber er ist immer noch sehenswert. Aber sicher nicht der beste Film von Alain Delon.
Okay.
Der Fall Serrano von 1977 können wir auch hier abhaken.
Sehr schön.
Und ich spiele den Volleyball wieder in deine Hände zurück.
Den Volleyball.
Den Volleyball.
Ich hab's.
Sportfolge heute.
Nee, jetzt kommt was ganz anderes.
Ich meine nur mit dem Volleyball und dem hier vorhin deinem Basketball und so. Das meine ich mit Sportfolge. Hat er wieder nicht verstanden, der Typ.
Nee.
Naja, hau raus.
Ich habe es endlich geschafft, mir Black Clansman anzugucken.
Black Clansman?
Ja.
Kann ich mitreden. Habe ich im Kino gesehen.
Dachte ich mir. Deswegen dachte ich, kann nicht schaden, wenn ich mir den jetzt auch endlich mal angucke. Zumal ich eben, ja, haben wir schon etabliert, auch Spike Lee-Fan bin.
Richtig.
Und mir ganz gerne seine Filme angucke. Der hat mir gefehlt, weil ist ja auch sein erster Oscar.
Stimmt.
Oder? Insofern.
Ich dachte, du holst allgemein jetzt alle Oscar-nominierten Filme nach.
Ja, das, ja, da sind wir noch eine Weile mit beschäftigt, ne?
Ja, ein bisschen geht noch.
Ja. So, also wie gesagt, der Film, wie wahrscheinlich auch hinlänglich bekannt, ist von letztem Jahr, von Spike Lee und geht 2 Stunden und 15 Minuten. Hat eine Freigabe ab 12, was ich mitunter so ein bisschen krass finde eigentlich, aber und genremäßig sagt IMDb Biography, Crime,
Drama. Naja, also Premiere Ende August 2018 in Deutschland. Weil es ja ein Oscar-Gewinner ist, nehme ich jetzt mal die Zahlen vorne weg. Eine 7,5 User-Score und Metascore 83. Und die Handlung ist ziemlich abgefahren. Also für die, die gar nichts darüber wissen, ist es schon eine echt crazy Handlung.
Kann man schon so bezeichnen.
Es geht um einen schwarzen Polizisten, der in den 70ern in Colorado Springs undercover arbeitet und mit der Hilfe von seinem jüdischen Partner den Ku Klux Klan infiltriert.
Ja.
Und das Ganze basiert auf wahren Geschichten und ist, wie gesagt, ziemlich abgefahren. Also, weil es halt natürlich erstmal völlig absurd wirkt, ne? Dass der schwarze Polizist den Kontakt herstellt zum Ku Klux Klan. Das funktioniert eben auch via Telefon und er sich eben als jemand ausgibt, der natürlich nicht schwarz ist und dem Klan beitreten möchte.
Mhm.
Und da telefoniert er ja dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt mit dem, quasi mit dem Chef des Ladens.
Das war ein großartiger Charakter.
Gespielt von Topher Grace.
Topher Grace, richtig.
Was ich abgefahren finde, habe ich gelesen, dass Topher Grace in einem Interview mit IndieWire gesagt hat, dass die Darstellung von dem David Duke, also diesem Chef von dem Clan, dass der ihn in so eine Depression geschossen hat, dass er dann eben versucht, da wieder rauszukommen, hingegangen ist und die Herr-der-Ringe-Trilogie auf eine 2-Stunden-Fassung schneiden wollte.
Ach echt?
Das war so sein Weg, um wieder aus dieser Depression, den diese Rolle ihn reingeworfen hat, wieder rauszukommen.
Ich weiß gar nicht, warum Depression, weil er hat ja relativ
witzig
dargestellt, also so ein bisschen
ja, aber
unterschwellig, also, ironisch.
Der hat da sehr viel, natürlich, wie man das eigentlich auch so machen sollte als Schauspieler, der hat da natürlich enorm viel recherchiert und hat sich ganz viel, seine Biografie gelesen und alle Bücher, die es so über ihn gibt und seine Auftritte und so weiter und hat dabei halt festgestellt, dass der Typ noch viel mehr Rassist war oder ist, als das so den Anschein macht. Natürlich musst du als Anführer von so einem Verein, musst du natürlich schon einen gewissen Rassismus mitbringen. Aber das ging wohl sehr viel weiter, als Topher Grace sich das erahnt hatte. Und dadurch, das musst du erstmal irgendwie herstellen. Ne? So diesen blinden Hass auf etwas und das mit so einer Überzeugung und das gleichzeitig aber mit so einem Charme auch zu verpacken. Das ist ja das, was diesen David Duke auch ausmacht.
Mhm.
Dass der das alles mit einer Nettigkeit und mit einem Charme erzählt, der den Inhalt so ein bisschen verwässert.
Mhm.
Finde ich. Ja. Aber eben, das ist dann auch die Handlung, und wir wollen jetzt nichts spoilern. Die beiden infiltrieren den Ku Klux Klan. Mhm. Und ja.
Hast du schon erwähnt, dass der Schauspieler aus der Hauptrolle John David Washington ja einen bekannten Vater hat?
Ja, natürlich. Und da gibt es ja auch, da kommt natürlich die Parallele zu Spike Lee. Ne? Sein Vater hat schon 4 Filme davon gedreht. Denzel Washington.
Korrekt.
Ist der Vater von John David Washington, den ich übrigens auch aus Ballers kenne. Also, oder ich habe schon einiges mit dem gesehen, aber ich finde, der taucht ja in letzter Zeit immer mehr auf. So. Der hatte witzigerweise sein Debüt auch in einem Spike Lee-Film, nämlich Malcolm X. Da hat er irgendwie einen Schüler gespielt.
Ach krass, okay.
So, ja.
Fandst du Ballers gut?
Na, Ballers ist eben wie Entourage mit Football.
Weil da haben wir eben so diese Ray Donovan-Parallele. Da habe ich nämlich 2 Folgen gesehen und fand es dann total boring.
Völlig belanglos, kann man sich mit berieseln lassen.
Da war ich zum Beispiel null motiviert, weiter zu gucken. Da war es genau bei mir andersrum. Ja,
aber das ist, wie gesagt, das ist für mich Entourage mit Football.
Okay.
So, und weil da eben auch immer wieder so der eine oder andere interessante Gastauftritt ist. Zum Beispiel, die sind jetzt in der 5. Staffel und 4. Staffel war schon Russell Brand dabei, der jetzt immer noch dabei ist und so. Mhm. Und so. Ja, aber ja, klar, hast du schon recht, das ist völlig inhaltslos.
Jeder hat so seine inhaltslosen Favoritenserien.
Ja, eben. Aber die gehört nicht dazu bei mir. Also da gibt es echt noch andere. Ballers ist echt ein Lückenfüller, wenn überhaupt.
Okay.
Aber zurück zu Black Klansman. Alright. So, der hat einen Oscar gewonnen. 36 andere Preise und insgesamt 189 Nominierungen.
Wow.
Also da kommt schon ein bisschen was zusammen.
Das ist nicht ohne.
Ja. Neben John David Washington sehen wir Adam Driver in der zweiten Hauptrolle.
Magst du den?
Ja. Den mochte ich schon bei Girls tatsächlich.
Habe ich nicht gesehen.
Als Kylo Ren habe ich so ein kleineres Problem mit ihm.
Da ist auf jeden Fall ein Schlagwort berühmt geworden. Das kann man ja mal so sagen.
Ja,
da haben ihn alle gesehen.
In den USA hat er durch Girls, glaube ich, auch schon ganz gut Furore gemacht. Aber klar, weltweit natürlich Star Wars. Laura Harrier spielt mit, Alec Baldwin, Topher Grace haben wir schon genannt und Harry Belafonte spielt auch mit.
Oh ja.
Den haben sie dann auch nochmal ausgegraben.
Ausgegraben?
Ja, ich meine, der ist ja
nur weil er 90 ist.
Ja, der ist ja nicht mehr der Jüngste so, aber ist natürlich eine Ikone und gerade auch inhaltlich hier, weil es ja um die ganze schwarze Community geht, ist der natürlich schon auch eine sehr interessante Figur in dem Kontext.
Ist auf jeden Fall krass, den mal gesehen zu haben, mal wieder.
Ja. Ja, und ich meine, was sollen wir ansonsten noch groß dazu sagen? Ich finde, ich war unterhalten. Ich finde, der Film hat wieder so diese typischen Spike Lee-Momente, wo man so ein bisschen die Moralkeule schwingen sieht. Klar, natürlich wieder mit dem Rassenthema so. Ich finde, bei der Ansprache, bei diesem Black Panther Movement, als der Dr. Dre seine Rede hält. Hier, wie heißt der Junge, der Dre gespielt hat in Straight Outta Compton?
Ja, jetzt fragst du mich nach dem Schauspieler aus Walking Dead. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ja. Hab ich vergessen.
Der jedenfalls, ne? Der spielt ja da.
Der ist bei mir noch nicht so präsent.
Jedenfalls spielt der da eben einen, der eine Rede hält und von allen gefeiert wird. Und während dieser Rede sind dann ja diese Momente, wo du quasi vor so einem schwarzen Screen dann nur diese Gesichter auftauchen und ganz bedeutungsschwanger.
Mhm.
Unter die Rede gelegt sind, das war mir ein Ticken too much. So, ich finde, das sind so die Momente, die ich an Spike Lee nicht so mag.
Mhm.
Aber ansonsten.
Manchmal übertreibt er seine Rolle, würdest du sagen.
Ja, das weiß nicht, ob mir das zusteht, das zu sagen, weil das natürlich dieses Rassenthema ist, was er sich ja ohne Zweifel groß auf die Flagge schreibt und da natürlich auch eine eigene Geschichte mitbringt, die das ein Stück weit rechtfertigt. Für mein Empfinden übertreibt er da oftmals, ja.
Mhm.
Also, wie gesagt, so für mich das Negativbeispiel dahingehend beim Bamboozled. Aber er hat eben auch Filme gemacht, wo ich finde, wo das überhaupt nicht mitschwingt, ne? Also, ob das jetzt Inside Man oder selbst Clockers ist, so.
Mhm.
Ja, bei Clockers vielleicht so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen ist es schon so, dass es in einem Film mehr, im anderen weniger durchkommt. Aber in der Regel haben seine Filme ja auch thematisch, einfach gehen sie ja alle irgendwo in eine Richtung, wo das Thema zumindest mal angeschnitten werden kann. Ja, und ich meine, das ist sein zweiter erfolgreichster Film finanziell gesehen nach Inside Man.
Nicht schlecht.
Ja, und ich meine, du hast ihn auch gesehen, ne? Der hatte ein Budget von 15 Millionen, bringt es weltweit mittlerweile auf 93,4.
Okay.
Ist also natürlich ein Erfolg.
Hat sein Vielfaches eingespielt.
Ja.
Wie man so schon sagt.
Und ja, wie gesagt, ich finde den empfehlenswert. Ist für mich definitiv einer der besseren Spike Lee-Filme.
Mhm.
Nicht zuletzt eben wegen der Handlung. Und er bleibt sich natürlich treu, ne? Spike Lee. Also mit dem Film, ich finde es, wenn man so Filme wie Inside Man sieht, da, wenn der jetzt nicht der eingefleischte Filmfan bist, dann siehst du unter Umständen nicht, dass du gerade einen Spike Lee-Film guckst.
Das ist richtig. Also gerade bei dem Film hast du wirklich seinen untypischsten genannt.
Eben. So, und bei dem Film spürt man das schon an jeder Ecke.
Ja.
So, und er hat ja eben so seine Stilmittel und eins, was er dann immer wieder verwendet, ist so dieses Ding, wo du durch die Gänge gefahren wirst, quasi in der POV oder so kurz vorm Hauptdarsteller und der gleitet dann nur so durch den Raum, ne?
Ja, genau.
Wo er halt seine Schauspieler auf so eine Art Skateboard stellt und dann halt einfach vor der Kamera herrollt, dass das eben so ein schwebendes Ding ist. Das ist irgendwie Teil seiner Handschrift, sieht man immer wieder mal, finde ich ja ganz nett. Aber eben, also bei dem Film hat er an ein paar Stellen für mich einfach übertrieben.
Okay.
Ich finde ihn trotzdem extrem sehenswert und ich bin definitiv auch hier bei den 7,5.
Du bist auch bei 7,5.
7,5 Afro-Picks gibt's von mir.
Nicht schlecht. Also ich fand Black Klansman auch sehr gut.
Weißt du noch, was du dem für Punkte gegeben hast?
Ich war in einem ähnlichen Bereich auf jeden Fall. Also ich fand, das war sein witzigster. So viel kann man sagen. Also ich habe, glaube ich, selten bei einem Spike Lee so viel Humor gesehen wie bei Black Klansman.
Mhm.
Wenn auch viele Filme von ihm definitiv Humor ausstrahlen und lustige Szenen haben, aber in dem Maße wie bei Black Klansman habe ich es noch nicht gesehen. Ich kann nochmal recherchieren und nachträglich oder wenn du deinen nächsten Film rezensierst, aber ich glaube, ich war auch irgendwie bei 7,5 in dem Dreh.
Okay.
Und mochte den auch. Aber wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, es gibt viele witzige Szenen, es gibt viele überraschende Szenen, es gibt lustige Momente und man muss hier nicht groß auf die Handlung eingehen, die hast du ja genannt, worum es geht. Man muss sich den Film erzählen.
Nee,
die Leute sollen sich den selber angucken und meine Meinung ist, die schlägt in eine ähnliche Kerbe wie du gerade.
Okay.
Mochte den auch.
Ging es dir auch so, dass du bei dem einen Schauspieler, einer der Polizisten in dem Precinct.
Na, ich weiß, wie du meinst. Den Bösen. Also der das Arschloch war.
Nee, wobei der ist super. Der ist Finne, ne?
Ja, der ist super. Ich habe den auch in einem anderen Film irgendwie als Arschloch gesehen, irgendwie kurz danach, aber ich frag's mich ja zu viel. Also ich habe kurz danach irgendwie eine Serie oder einen Film gesehen, wo ich den wieder gesehen habe und dachte, ach krass, ist der von Black Klansman.
Ja. Und vor allem ist das, finde ich das so abgefahren, dass der das natürlich clever gemacht hat und beim Casting niemandem erzählt hat, dass er Finne ist, ursprünglich. Und weil der halt so ein Redneck spielt, ne? Und dann Spike Lee, als der ihn dann besetzt hat und erfahren hat, dass er Finne ist, fand er das natürlich total geil.
Ja, mega.
Weil das hört man nun wirklich nicht. Aber ja,
nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Macht er super.
Welchen meintest du?
Der aussieht wie Steve Buscemi.
Boah.
Schlicht und ergreifend, weil er sein Bruder ist.
Ach so, okay. Und
ich wusste nicht, dass Steve Buscemi einen Bruder hat, der auch Schauspieler ist. Aber das ist er.
Ach krass.
Was
Schocker.
Ja, total. Das war die ganze Zeit so, ey, das ist Steve Buscemi. Nee, warte mal, ist er nicht. Ey, aber irgendwas hat er von ihm und so. Und die ganze Zeit. Und jetzt habe ich bei der Recherche festgestellt, der hat einen Bruder.
So schließt sich der Kreis.
Tja.
So ging es mir wahrscheinlich, als ich den Sohn von James Gandolfini auf dem Foto gesehen habe. Und als es hieß so, ja, hier übrigens Sopranos-Spin-Off und so hin und her, was irgendwie...
Das Prequel.
Genau, das Prequel, was irgendwie als Serie rauskommt. Und sein eigener Sohn spielt ihn und hat mir das Foto angeguckt. Ich dachte so, Alter, das ist ja unfassbar.
Ja, ist krass.
Das ist wirklich James Gandolfini in Jung. Also besser geht's nicht.
Ja, eben, besser geht's
nicht. Wenn er jetzt noch spielen kann, perfekt.
Tja.
Aber ich durfte ihn ja schon mal sehen. Er spielt ja in The Deuce auch eine Rolle mit.
Ja.
Also passt schon. Also selbst die Bewegung, du siehst halt James Gandolfini drin, das ist Wahnsinn.
Ja.
Ja, wo die Familie so hinfällt, wa?
Das war's schon von mir für Black Klansman.
Okay.
Ich war unterhalten und kann den echt jedem empfehlen, der ansatzweise was mit Spike Lee-Filmen anfangen kann. Ne? Das ist ja schon so eine kleine Prämisse bei dem.
Ich werde meine Punkte nachreichen. Weißt du noch, 2017, wann lief der? 2018. Von 2018 ist der. Aber du hast nicht mehr auf dem Schirm, wann der genau im Kino lief, oder?
Warte, kann ich dir hoffentlich sagen.
Weil das
müsste ich eigentlich, aber doch, habe ich sogar schon gesagt. Den 23. August 2018 war Premiere.
23. August 2018, okay, dann finde ich dir den, wenn du den nächsten Film rezensierst. Und dann sage ich dir, wie viele Punkte ich Black Klansman gegeben habe.
Okay.
Aber in der Zeit bringen wir mein nächstes Projekt.
Mhm.
Und das ist ein Film von 2017.
Jetzt
haben wir nämlich
jetzt der aktuelle, ja?
Genau, jetzt der aktuelle. Jetzt haben wir nämlich etwas, was ich in unsere Sportkategorie hätte wahrscheinlich definitiv mit einführen können, weil ich hatte ja keinen Tennisfilm im Gegensatz zu dir.
Oh, okay.
Und jetzt habe ich einen der beiden großen Tennisfilme, die ich sehen wollte, habe ich jetzt nachgeholt, hab Borg McEnroe geguckt, der auf Deutsch den tollen Titel trägt, Duell zweier Gladiatoren.
Im Ernst?
Das muss ja einen spektakulären Untertitel geben.
Ey, aber also was kann man denn bei Borg versus McEnroe?
Borg McEnroe ist so
oder
ein Borg cooler.
Borg McEnroe, also das sagt doch schon alles.
Er sagt alles aus, aber die Deutschen mussten unbedingt Duell zweier Gladiatoren noch hinzufügen.
So ein Bullshit.
Immer die gleiche Diskussion.
Oh mein Gott.
Ja, der Name sagt es schon aus, es geht um das große Duell zwischen den beiden. Die beiden großen Tennisspieler spielten in 14 Matches gegeneinander, nämlich zwischen 1978 und 81.
Mhm.
Und hier geht es aber primär um das Wimbledon-Finale von 1980, wo es darum ging, dass Björn Borg nach dem 5. Titel greift. Also er hatte schon 4 Wimbledon-Titel und hier geht es um den 5.
Mhm.
Ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Tennis-Fan und weiß zwar, wer die beiden sind und habe so ein bisschen verfolgt und weiß, okay, McEnroe ist halt so der Hitzkopf, aber ich habe halt wenig Tennis-Matches gesehen und wusste jetzt auch nicht, wie dieses Match ausgeht. So viel kann ich schon mal verraten.
Okay.
Also, das heißt, diese Spannung war bei mir praktisch...
ist ja auch eine Weile her.
Genau, ist eine Weile her und ich wusste nicht, wie der Film ausgeht. Bei einigen anderen geht es ja darum, dass sie schon wissen, wie der Film ausgeht, aber der Film vielleicht trotzdem interessant ist.
Mhm.
Was ich sehr geil finde und was ich mal sehr feiere und wo du ja weißt, da bin ich ein Fan von, ist, dass die schwedischen Charaktere auch wirklich schwedisch reden.
Ja.
Der Trainer wird gespielt von Stellan Skarsgård.
Oh, geil.
Und er spielt den Trainer von Björn Borg, Leonard Bergelin. Björn Borg selber wird von einem schwedischen Schauspieler dargestellt, Sverre Gunnarsson. Und wenn die sich untereinander
woher praktisch... Woher kenne ich den?
Sverre Gunnarsson, der sagte mir gar nichts. Also ich kannte ihn nicht.
Ah, okay, das gucke ja ich
mal,
jetzt mal nach.
Kannst ja mal recherchieren und googeln, ob du ihn irgendwo herkennst. Was ich richtig krass fand, dieser Sverre Gunnarsson hat mich mega krass an Michael Fassbender erinnert. So von dem Spiel und von seinem Gesicht und von dem, wie er aussieht und wie er teilweise so in die Kamera blickt. Aber noch krasser fand ich seine Freundin in dem Film. Das ist eine Tuva Novotny, auch eine schwedische Schauspielerin. Mhm. Und diese Tuva Novotny ist absolut identisch für mich mit Noomi Rapace.
Okay.
Also sie sieht ja wirklich 1:1 ähnlich, so dass ich dachte, okay, das ist sie mit einer blonden Perücke. Aber es war sie nicht, das ist eine ganz andere Schauspielerin. Also Sverre Gunnarsson, Michael Fassbender Doppelgänger, Tuva Novotny, Noomi Rapace Doppelgängerin. Und die spielen so ein bisschen so dieses schwedische, diesen schwedischen Teil. Und unterhalten sich auch während des Films schwedisch untertitelt. Fand ich halt gut. Ich mag es halt, wenn die jeweiligen Landsleute auch wirklich in deren Sprache.
Ja, eben, das trägt ein bisschen zur Glaubwürdigkeit bei, finde ich auch.
Richtig. Hast du gefunden?
Ich guck gerade, was der gemacht hat.
Du guckst gerade.
Ja.
In der Zeit kann ich sagen, der Regisseur ist nicht so ein Begriff. Er hat Janus Metz heißt der, ist auch ein schwedischer Regisseur. Hat viele schwedische Filme gedreht, die mir halt nichts gesagt haben. Unter anderem auch vereinzelt eine Folge True Detective von der dritten Staffel und so ein paar andere Sachen fürs Fernsehen.
Hast du die gesehen eigentlich?
Die nee, noch nicht. Die steht noch aus tatsächlich. Okay. Die steht noch aus. Und kommen wir zu der Rolle von John McEnroe. Die wird dargestellt von Shia.
Natürlich.
Mein Kumpel Shia LaBeouf.
Der Homie.
Ja, Homie Shia LaBeouf. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ja grundsätzlich Fan von ihm.
Ja, ich auch.
Ich mag ihn total.
Ja, ich auch.
Er ist zwar ein totaler Maniac, er macht komische Sachen in seiner Freizeit. Er hat sich ja ins Kino gesetzt und hat alle seine Filme hintereinander
auf mir weggeguckt. Und das live gestreamt.
Und ist live gestreamt und rennt mit einer Tüte über den Kopf durch die Gegend und ist schon auf jeden Fall ein komischer Kauz, aber.
Oder wie man in Hollywood sagt, Shia being Shia.
Shia being Shia, richtig. Ja. Geil ist auch die Szene in Fury, wo er ja nicht geduscht hat, irgendwie wochenlang, damit er diesen Panzerbrigadier realistisch darstellen kann und Brad Pitt und alle anderen sich beschwert haben, dass er halt stinkt wie Sau. Und das war für ihn sein Method-Acting, dass er halt irgendwie, er meinte so, ja, die Grenadiere damals, die konnten auch nicht duschen. Die sind halt wochenlang in diesem Panzer rumgefahren, deswegen, warum sollte er das machen? Also,
naja.
Er ist schon ziemlich ein Maniac.
Sowas dann doch eher mit Absprache, finde ich, aber gut.
Naja, wie man es nimmt.
Also, ich kenne den Herrn nicht.
Du kennst ihn doch nicht?
Nein.
Okay, vielleicht hast du ihn verwechselt, Sverre Gunnarsson. Du dachtest, es wäre irgendeiner aus Vikings.
Die heißen doch alle gleich.
Ja. Borg McEnroe, die beiden realen Personen, die dahinter stecken, nämlich John McEnroe und Björn Borg haben sich ja ein bisschen, also die fanden den Film gut, haben sich aber ein bisschen von der Handlung distanziert und haben gesagt, dass eine Menge davon definitiv nicht der Wahrheit entspricht und nicht alles autobiografisch aufzufassen ist, was die beiden Darsteller da in diesem Film zeigen. Aber,
ja gut, aber hat der denn so einen dokumentarischen Anspruch, der Film?
Nicht unbedingt dokumentarischen Anspruch, aber es gibt ja Leute, die nehmen ja alles für bare Münze, was sie darin sehen. Und die denken, okay, Björn Borg war wirklich so und John McEnroe war wirklich so und dem ist halt nicht der Fall.
Oder Bruce Lee wäre halt wirklich so. Hm?
Genau, ja. Bruce Lee wäre halt wirklich arrogant gewesen, richtig. Und also beide spielen das großartig, weil Sverre Gunnarsson ist so ein Typ, der halt so den Deckel auf seinen Gefühlen hält und der halt alle Emotionen irgendwie versteckt und sehr ruhig redet, bei der Presse immer sehr besonnen, kurz angebunden, halt sehr sachlich und Shia, so wie irgendwie John McEnroe, also eigentlich beide sind ja eher so aufbrausende Charaktere und die sind halt das Gegenteil davon. Die lassen halt ihre Emotionen freien Lauf, die schreien halt ihre Wut heraus und es gibt eine großartige Szene bei einer Pressekonferenz, wo John McEnroe, halt gespielt von Shia, halt in dieser Szene irgendwie wieder darauf angesprochen wird, warum er sich da so daneben benommen hat oder warum er diesen Tennisschläger dahin geworfen hat oder warum er den Schiri beleidigt hat. Und er explodiert halt in dieser Szene und sagt halt so, ja, seht ihr nicht, dass ich irgendwie mein Leben gebe für Tennis und dass ich irgendwie, dass ich irgendwie mein Herz rausreißen würde für diesen Sport und dass ich irgendwie für diesen Sport lebe und dass ich hier alles gebe, so, warum sieht es keiner, so, weißt du? Und du siehst ihn halt so, du siehst halt diesen emotionalen Ausbruch und denkst so, Alter, das hat er richtig gut gespielt und, er ist halt wirklich schauspielerisch, ist das schon eine Tour de Force, muss man ihm lassen. Er spielt da diese extremen Charaktere, die halt irgendwie aus sich rausbrechen und das macht er halt so gut. Also ich sehe ihn halt immer sehr, sehr gerne.
Ja, als ich gehört habe, dass der John McEnroe spielt, fand ich das auch irgendwie eine sehr passende Besetzung.
Ja,
also einfach so eben vom Archetyp, das ist halt auch so dieses Cholerische, was man von John McEnroe irgendwie kannte.
Genau.
Das verkörpert so ein Shia LaBeouf schon irgendwie auch. Ja.
Es ist auch schön, also es ist auch schön zu sehen, dass, dass halt das Publikum ihn auch, also er ist ja total, er ist ja auch das Gegenteil von Björn Borg gewesen, weil Borg war ja so Fanliebling, so Publikumsliebling. Er war ja, ja so,
aber McEnroe hatte schon auch viele Fans.
McEnroe hatte viele Fans, aber er wurde auch, also er ist der Tennisspieler, der am meisten ausgebuht worden ist, wenn er auf den Platz gekommen ist. Das ist Fakt.
Das ist auch zweifelsohne der Tennisspieler, der die meisten Verwarnungen und Strafen und sonst was
richtig
bekommen hat. Klar.
Also er ist schon.
Alter, der hat Schiedsrichter angekackt und so. Also
ja, das ist einer der Tennis.
Also.
Also den hat auch alles gestört. Also so von den Tauben, die da irgendwie gegurrt haben, bis keine Ahnung, bis ja, irgendeine klirschende Tüte oder so. Er war halt ein Maniac, aber nichtsdestotrotz trotzdem ein großartiger Spieler. Also.
Ja, klar. Ich habe den auch gerne spielen sehen, also weil ich habe mir früher schon auch hin und wieder Tennis angeguckt.
Bist du Tennisfan, oder?
Ja, mittlerweile nicht mehr, aber ich habe mal ein bisschen gespielt und ich habe mir das...
Kaum ist man Serbe irgendwie in der Weltrangliste ganz oben, ja, da guckt er nicht mehr.
Ja, siehst du?
Da verfolgt er den Sport nicht mehr.
Wenn der Schweizer weg ist, dann...
Dann interessiert ihn der Sport nicht mehr. Du bist so ein Fähnchen im Wind.
Genau.
Junge, Junge.
Nee, ich meine, hallo, ich habe es immerhin mal selbst gespielt. Also nee, deswegen, ich habe mich da schon auch für Leute wie John McEnroe interessiert.
Was der alles gemacht hat, Deli.
Verrückt.
Schauspieler, Tennis gespielt, Castings gemacht, Flugbegleiter warst du schon.
Tja.
Stuntman war er.
Was? Jetzt kommen wir noch
Sachen. Bei Saturn in der Lautsprecherabteilung hat er gearbeitet.
Mhm.
Junge, Junge. Gemüse hat er verkauft hier bei an der Ecke hier.
Schuhe habe ich immer verkauft.
Schuhe ist auch verkauft.
Kannst du mal zurück zum Film kommen?
Weil ich komme zurück zum Film.
Tennisschläger habe ich noch nicht verkauft.
Was ich sehr mochte an dem Film ist, man könnte sagen, es ist ein Sportfilm für die intellektuellen Fraktionen, weil er ist nicht so reißerisch inszeniert. Das heißt, du hast viel Charakterstudie, du hast viel ruhige Szenen. Du siehst halt, wie diejenigen sich jeweils auf ihr Match vorbereiten, dass die zwei total verschiedene Herangehensweisen haben, dass Borg so seine Rituale hat, dass McEnroe eher so der impulsive Typ ist und genauso auch seine Vorbereitung macht. Also er geht auch gerne mal irgendwie einen Tag vor dem Match mit seinen Kumpels irgendwie ein Bier trinken in der Kneipe, während Borg irgendwie sein Hotelzimmer auf diese Temperatur reguliert, wie er sie halt braucht, um seinen Puls irgendwie zu senken. Und das sind so Sachen, die sind halt sehr interessant. Also es ist nicht so ein, ist kein Adrenalinsportfilm, wo du jetzt sagst, das ist jetzt hier so ein Karate-Tiger mit Tennisschlägern.
Ja.
Also so ist es definitiv.
Aber wie ist denn die Gewichtung vom eigentlichen Match zum Rest des Films?
Ich würde mal sagen, das eigentliche Match, das ganze Turnier wird ja beleuchtet.
Ja.
Also du hast ja nicht das eigentliche Match, sondern du hast ja auch die Vorspiele, wo ja diejenigen auch immer die anderen rausnocken.
Ja.
Und das, würde ich sagen, ist die, ja, so das letzte Drittel.
Das komplette Turnier ist nur das letzte Drittel.
Ja, ich würde sagen, beim letzten Drittel genau spielt das Turnier eine große Rolle. Vielleicht ein bisschen mehr von der Gewichtung.
Wow.
Also, so kann man das schon sagen. Mhm. 107 Minuten geht der Film insgesamt.
Auch eine angenehme Länge.
Hat eine angenehme Länge. Ich mochte den. Ist nicht komplett irgendwie durchgängig Action. Also es gibt ein paar Leute, denen er vielleicht zu ruhig erzählt ist. Aber auch für Leute wie mich, die mit Tennis jetzt nicht die großen, die jetzt nicht die großen Tennisfans sind und mit dem Sport jetzt nicht so krass was anfangen können, super Film.
Okay.
Ich mochte den total. Hat auch 7 europäische Filmpreise gekriegt, unter anderem den European Film Award und hat da so ein bisschen, hat da ein paar Preise bekommen.
Abgefahren, weil da sind sonst wirklich nur, also fast schon Arthouse-Filme, also die sind oftmals extrem künstlerisch, die Filme, die einen europäischen Filmpreis kriegen.
Ja, so direkt Arthouse würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen, aber es ist jetzt auch kein Film, der irgendwie im Sinister läuft. Also es ist wahrscheinlich ein Film, wenn du den jetzt im Kino sehen wollen würdest, damals, als er lief.
Mhm.
Dann hätte man wahrscheinlich so auf die York-Kette oder auf irgendwelche Programmkinos ausweichen sollen, weil das ist kein Film, der jetzt in den großen Cineplexes läuft.
Ja, aber ich wollte den ja eben, haben wir schon davon gehabt, ich wollte den auch sehen.
Ja, du hast auch gesagt, dass der und Battle of Sexes irgendwie bei dir rumliegen, aber dass er nicht so richtig irgendwie motiviert war, bisher die
Zeit. Aber die stehen noch an. Ja.
Die stehen noch
an. Das sind die beiden Tennisfilme, die ich noch sehen will, ja.
Also hätten wir jetzt unsere Sportfolge, würde ich den definitiv in den Tennisteil nennen. Borg McEnroe, der würde von mir jetzt nochmal nachträglich da genannt worden werden. Wollen würden.
Heißt, in Punkten?
In Punkten.
Dann muss er jetzt schon sehr gut sein, weil.
In Punkten bin ich 1:1 mit IMDb. Die sind bei 7,0. Und ich bin auch bei den besagten 7.
Und dann hätte der es in die besten Sportfilme geschafft?
Klar.
Aha.
Naja, besserer Tennisfilm als der fällt mir jetzt zum Beispiel auch nicht ein. Ich habe halt. Aber
Days of Hell.
Den hast du genannt, aber den kenne ich ja nicht. Und ich habe sonst nur Wimbledon.
Beste Tennisfilm.
Ich habe sonst nur Wimbledon zu bieten mit Kirsten Dunst, den, wo ich sage, okay, der muss da jetzt nicht in die Rangliste rein.
Nee, weil da geht es ja auch weniger um Tennis, oder?
Sondern mehr um die Romanze der beiden. Naja, gut, aber es spielt schon alles auf dem Court. Also
ja,
der Film heißt sogar Wimbledon.
Ja, der Film heißt Wimbledon, ja.
Gut. Metascore 63. Ja, so viel zu den Punkten, so viel zu den Zahlen, so viel zu den Filmen. Dann würde ich sagen, jetzt wieder. Du kommst jetzt wieder ran. Und ich recherchiere in der Zeit Black Clansman.
Mach mal.
Hau rein.
Ich habe mir, aber wirklich auch nur der Vollständigkeit halber, das ist nämlich schon wieder irgendwie was, was nicht so ein Highlight ist.
Oh nein, jetzt kommt American Pie, die nächste Generation.
Nee, der letzte Teil von Man in Black.
Oh, du meinst hier...
Man in Black International.
Ach, Man in Black International mit ja. dem... Oh krass, läuft der nicht... Der ist sogar im Kino gerade aktuell, oder?
Nee, der ist nicht mehr im Kino.
Der läuft nicht mehr im Kino?
Nee, der hatte am 13. Juni hatte der hier Premiere, der läuft nicht mehr.
Ach so, okay. Aber bisher, ich dachte, ja. Okay.
Nee, nee.
Hätte man in der Kinosendung unter Umständen noch präsentieren können.
Nee.
Ist ja falsche Baustelle.
Ach, komm.
Ja, da hau raus.
Ja. Aber wie schön, du hast davon gehört.
Ja, absolut. Tessa okay. Thompson.
Mhm.
Und Thor.
Und Thor, genau. Auch wieder in der Kombination, das ist schon irgendwie witzig, aber gut.
Richtig, ja, stimmt.
Ja, was soll man sagen? Es ist der vierte Teil der Man in Black-Reihe.
Ohne Will.
Ohne Will. Ohne Tommy. Und ohne Tommy. Die haben von vornherein gesagt, da machen wir nicht mehr mit. Die kommen auch nur auf irgendwie in Form von einem Poster, was an der Wand hängt oder ein Bild, was an der Wand hängt, mal kurz vor. Ansonsten finden die nicht statt.
Ah ja.
Zur Handlung. Ja, ich weiß gar nicht. Es ist, also wenn man die Inhaltsangabe auf IMDb liest, dann klingt das eigentlich schon total lame, finde ich. Kannst du mal vorlesen. The men in black have always protected the earth from the scum of the universe. In this new adventure, they tackle their biggest threat to date, a mole in the Man in Black organization.
Ooh.
Wow. Ja, und ähnlich.
Maulwurf.
Und ähnlich spektakulär geht das dann auch vonstatten. F. Gary Gray hat Regie geführt. Der hat nämlich Friday gemacht.
Von dem ist Friday.
Ja.
Okay.
Und Be Cool. Und, und auch, wie ich finde, ein grandioser Film, Set It Off. Oder Italian Job, mochte ich auch.
Naja, der war so Durchschnitt. Aber okay.
Naja, aber Friday, ich meine...
Ja, gegen Friday kann man nichts sagen.
Oder? Ja. Also neben Chris Hemsworth und Tessa Thompson hören wir noch, weil eben animiert und nicht zu sehen, Kumail Nanjiani.
Yeah.
Den wir ja beide eben in Stuba gesehen haben und den du auch aus Silicon Valley wahrscheinlich kennst.
Korrekt. Von ihm gibt es ein bisschen mehr in der nächsten Kinofolge.
Liam Neeson ist dabei und Emma Thompson. Wie zurzeit immer mit kurzen Haaren unterwegs.
Warte.
Skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you.
Muss sein bei Liam, muss sein.
Immer.
Liam.
Ja, sind wir wieder. Ja, also eben, die Handlung ist, Chris und Liam sind in Paris unterwegs und jagen natürlich Aliens und das Ganze war vor 3 Jahren. Dann am Höhepunkt des Kampfs gibt es einen Zeitsprung und wir sind im Jetzt.
Mhm.
Und wir erfahren so nach und nach, dass da in Paris alles gut gegangen ist, bis natürlich die Handlung sich so weit fortschraubt, dass dann eben es um den Maulwurf in der Organisation geht und dann wird diese Story wieder ausgegraben. Mhm. Deswegen ist auch ziemlich absehbar, finde ich, in welche Richtung das geht. Tessa Thompson spielt ein Mädchen, das Zeuge wird, wie ihre Eltern von den Men in Black mal kurz gesippt werden und will seitdem wissen, was da ging, weil sie dann eben auch kurz auf einen Alien traf und studiert wie blöde, lernt und ist total fit im Kopf und so weiter und bewirbt sich bei FBI, CIA und so weiter in der Hoffnung, irgendwie an diese Man in Black ranzukommen.
Okay.
Das schafft sie dann natürlich irgendwann und schließt sich dem Trupp an und arbeitet fortan an der Seite von Chris Hemsworth, der das anfangs nicht so gut findet und so weiter und so fort. Also, ich glaube, das Interessanteste an dem Film ist, dass das ursprünglich ein Crossover werden sollte zwischen Jump Street und Man in Black.
Habe ich auch gelesen von.
Ja. Und da hätte man halt Channing Tatum und Jonah Hill wieder gesehen. So, das hätte ich, glaube ich, irgendwie lustiger gefunden.
Das wäre auf der einen Seite das lustig, auf der anderen Seite war ich jetzt nie der riesen Man in Black Fan. Das war einer dieser Austin Powers Filme, wo ich gesagt habe, kann man nebenbei mal gucken, aber kommen irgendwie bei mir nicht über 6 Punkte raus, also habe mich nie umgehauen. Und
die ersten beiden mochte ich echt gerne.
Im Gegensatz zu 21 Jump Street, deswegen glaube ich, das hätte mir die Serie ein bisschen kaputt gemacht, wenn man damit so ein
Ach so.
Wenn man da so ein Crossover gemacht hätte mit einer Filmserie, die ich halt nicht so geil finde. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, okay. Verstehe. Naja, also ja. Für mich, wie gesagt, war der dritte schon ein ziemlicher Sprung nach unten.
Das
in der Man in Black-Reihe. So die ersten beiden mochte ich echt gerne.
Mhm.
Ich meine, im ersten war noch Vincent D'Onofrio dabei. So, das ist für mich, der ist immer ein Highlight.
Ja, der war okay. Aber Vincent D'Onofrio gucke ich mir dann lieber in Salt and Sea oder irgendwelchen krassen Filmen an, wo
ja,
halt.
Ja, klar. Weißt du? Nein, ich fand nur, also, wenn du so einen Schauspieler in so einem Franchise hast, also auch wenn er eine kleine Rolle hat, das war für mich, hat das Ding irgendwie aufgewertet. Und die ersten beiden, ja, weiß ich, vielleicht auch mit dem Alter zu tun, aber mich haben die damals echt unterhalten.
Okay.
Der Film jetzt hat ein Budget von 110 Millionen, hat am Eröffnungswochenende nur 30 gemacht. Ist in den USA und Kanada zusammen immer noch gerade mal bei knapp 80 und weltweit, da sieht man mal, dass das Franchise schon stark davon profitiert, dass es auch noch den Rest der Welt gibt, weil weltweit sind es jetzt bei 253 insgesamt. Und da kommen sie wahrscheinlich langsam ans Geld verdienen. Also der Film ist weit entfernt von einem Erfolg.
Mhm.
Und deswegen habe ich mir auch mal angeguckt, wie sich das mit den anderen Teilen verhalten hat, vor allem so angepasst mit der Inflation und den Ticketpreisen und so, gibt es so ein Ranking. Und da ist halt der erste immer noch weit vorne mit 492 Millionen. Der zweite hat 295 gemacht.
Da ging schon ein bisschen bergab, ja.
Aber hallo, der dritte 199, also es geht stetig bergab. Und der vierte jetzt eben 79.
Krass, okay.
Also ne, das ist eben
jetzt nicht gebraucht.
Die in den USA nur die Zahlen. So. Und nee, also mit dem haben sie irgendwie echt ein bisschen was falsch gemacht. Wobei, also ich kann mich erinnern, es gab schon derbe Werbung dafür. Ne? Die haben PR-mäßig haben die sich nicht lumpen lassen.
Ja, es gab einiges an Werbung und der Trailer lief so ziemlich vor jedem Film, den man im Kino gesehen hat.
Ja.
Es wurde schon Alarm gemacht.
Ja.
Aber da sind wir schon bei der Krux, weil der Trailer hat irgendwie keinen mehr hinterm Ofen hervorgelockt. Also da war schon so, dass wir da zusammen im Kino saßen nebeneinander und uns nur angeguckt haben und gesagt haben, naja, muss jetzt nicht sein.
Ja, ging mir ähnlich. Also es, wie schon eingangs gesagt, es war für mich so ein der Vollständigkeit halber Ding.
Kann man sich zu Hause angucken, da gehe ich auch konform mit dir.
Ja. Also IMDb-User sind bei 5,6.
Boah.
Der Metascore ist bei 38.
Boah. Das ist Kage.
Ja. Und ich bin hier großzügig mit 5.
Wärst du sonst wieder bei den prophylaktischen 4 von heute?
Ja, tatsächlich. Aber ich dachte, das kann ich jetzt auch nicht bringen. Ey.
Also, hast du ein bisschen was draufgelegt, der Serie zuliebe.
Genau, so um das Erbe nicht komplett zu beschmutzen. Aber nee, es ist, ja, also es gibt natürlich den ein oder anderen lustigen Moment, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich nicht mehr das, was es war. Auch wenn das CGI-mäßig natürlich alles großartig aussieht und so und kommt sehr bildgewaltig daher alles. Ich meine, du hast selber die Comedy von Chris Hemsworth so ein bisschen kritisiert mit Avengers und was da mit Thor gemacht wurde und so weiter. Und
ja, war ich also, kein Fan von.
Nee, und auch hier, also ich weiß nicht, ob ihm da was am Timing fehlt oder so, wobei das wurde von
Ghostbusters ist auch ein gutes Beispiel, wo ich gesagt habe, boah.
Ja, stimmt, da ist er auch irgendwie so wie so ein Fremdkörper, ne? Also,
absolut.
Wobei hier, das wurde von Produktion und Regieseite enorm gelobt, eben gerade das Verständnis von ihm für seine Figur in dem Film und das damit verbundene Timing.
Mhm.
Ja, mir ging es anders, also aber auch Tessa Thompson, also es ist jetzt irgendwie, da war halt wirklich Pawnee, also diese animierte Figur, die dann eben von Kumail Nanjiani gesprochen wird, die war so ein kleines Highlight.
Die war das Highlight.
Naja, nicht das Highlight, aber ein kleines Highlight verglichen mit den beiden Hauptrollen, ja.
Ja, du hast halt auch große Fußstapfen mit Tommy Lee Jones und Will Smith, die ja schon irgendwie in der Filmgeschichte oder so allgemein in der Popgeschichte, in der Zeitgeschichte da definitiv ein krasses Duo da gebildet haben.
Ja, eben.
Da musst deswegen du erstmal irgendwie nachfassen.
Vielleicht ist das jetzt wieder so ein klassischer Fall von Zeitgeist, ob das funktioniert oder nicht, ne? Ob da jetzt einfach der Zug abgefahren ist, ich weiß es nicht.
Hat sich langsam ausgemanblackt.
Ja, vielleicht. Zumal, wie es irgendwie aktuell in keinem Film fehlen darf, wird da natürlich dann auch nochmal drauf hingewiesen, Moment mal, Emma Thompson und Tessa Thompson arbeiten bei den Man in Black. Warum heißen die überhaupt Man in Black? und nicht Women in Black.
Ach, so schon wieder der gleiche Witz.
Ja.
Okay. So.
Na, das, was wir bei Dark Phoenix oder sonst was mit den X-Men hatten, ist jetzt hier natürlich auch Thema.
Ist jetzt wie bei Denzel Washington, ist jetzt Tessa Thompson die Tochter von Emma Thompson? Hast du jetzt beide gerade genannt?
Nein. Ich glaube, das hätten wir mitbekommen.
Ich dachte, ich frage vielleicht nach.
Wäre hautfarbenmäßig, glaube ich, auch schwer zu bewerkstelligen.
Adoption, Junge, Adoption.
Ach so, okay. Soweit denkt der Herr.
Soweit denkt der Herr.
Na gut, Adoption, sag ich mal das.
And I'm just saying, you know, that's like an excuse for lazy storytelling.
Nur wegen dem Nachnamen hier.
Alter. Lazy Storytelling. Ja, Thompson ist kein häufiger Nachname.
Nee, gar nicht.
Nein.
Alter.
Wie viele Thompsons kennst du denn in deinem Kreis?
In meinem Kreis?
Ja.
Du bist so lustig.
Siehst du gar keinen?
Na, wir bewegen uns jetzt auch nicht so viel im englischen Sprachraum.
Wir sind international.
In Berlin, Alter.
Ja, wir sind international known.
Bewegt Bild Banausen international.
Ja.
BBW.
Mr. International.
So, der Berliner Flughafen sollte doch ursprünglich mal BBI heißen, oder nicht?
Also,
dann wären wir quasi BBBI.
Das wäre ein tolles Vorbild auf jeden Fall, wenn die Leute uns assoziieren würden mit dem Berliner Flughafen.
Wir brauchen ähnlich lange, bis das was wird.
Genau. Na, mit den 4 Stunden von der letzten Sendung
ja.
Kommt es auf jeden Fall hin. Mit dem
Aber wir verschieben unser Veröffentlichungsdatum nicht immer irgendwie 7-mal.
Wir sind immer pünktlich.
Oh ja.
Ja.
Siehst du? Wir delivern.
Wir delivern, wenn es sein muss, ja. Und so. Wenn wir hier bei Sturm und Wetter hier vorm Mikrofon sitzen, jeden Dienstag 18 Uhr kommt hier eine neue Episode.
Siehst du?
Ja.
So, dann hast du recherchiert, was
hab ich.
Die Punkte angeht, ja?
Ja. Black Clansman habe ich 7 Punkte gegeben. Na, damals.
Kannst du mal sehen.
Dann lustigerweise.
Wir sind ja wirklich in einem ähnlichen Bereich.
Er reiht sich in der Kinoliste zwischen Meg ein, diesem High-Film mit Jason Statham, dem ich 5 gegeben habe. Und nach Black Clansman habe ich Predator 4, Predator Upgrade gesehen. Und jetzt kommt es, das ist wieder so ein Film wie Spring Breakers, wo nur ich was damit anfangen konnte. Der hat nämlich von mir 8,5 gekriegt.
Wie hieß der?
Predator 4. Also
Ach
Predator
so,
Upgrade.
Um Gottes Willen. Wirklich?
Ich habe ihn geliebt.
Okay.
Aber ich bin der Einzige, der ihn geliebt hat. Also alle anderen waren, Chirus war mit bei, er mochte den so medium. Nora hat ihn komplett zerrissen.
Jetzt muss ich mal hier drauf drücken. Who here likes the Big Lebowski? Long live the dude. Ja, ich will den alle gut finden und du bist dann mehr von der Sorte. You know, you're the only person on this entire
planet who doesn't like that movie. Das stimmt allerdings, ja. Ich bin genau umgekehrt von diesem Button. Ich bin derjenige, der ihn mochte.
Aber. Ja. Ah, der Rest der Welt findet ihn scheiße.
Aber das ist ein anderes Thema. Wir reden ja nicht über Predator Upgrade, aber ich fand ihn Hammer. Wie gesagt, 8,5 sprechen eine große Sprache. Das ist, das ist in dem Jahr auf jeden Fall einer der wenigen Filme, die so viel gekriegt haben.
Aber gut, immerhin 7 für Black Clansman ist jetzt auch nicht so scheiße.
Nee, auf jeden Fall. Ich mochte den.
Ja.
Ja, insofern
die magische 7.
Sind wir in einem ähnlichen Bereich. Zumindest ein Film, der so ein bisschen bei dir heraussticht, bei den ganzen 4 bis 5 Punkten.
Der sticht raus.
Gurken.
Ja.
Okay, aber ich ziehe den Durchschnitt so ein bisschen hoch. Auch mit dem nächsten Film, weil ich kann ja jetzt schon verraten, der ist über 4 Punkte.
Mhm.
Und ich habe einen John Grisham-Film gesehen, den ich noch nicht kannte.
Okay.
Ich habe einige John Grisham-Filme gesehen, aber diesen hier tatsächlich erste Mal. Auf Englisch heißt er Runaway Jury. Auf Deutsch ist er bekannt unter dem Namen Das Urteil.
Ach.
Das Urteil ist von 2003.
Mhm.
Also so die 90er-Welle mit den ganzen Grisham-Filmen, die irgendwie rausgeboxt worden sind, ist so ein bisschen abgeflaut. Das ist einer der, die noch so ein bisschen nachgereicht worden sind.
Mhm.
Aber auch wie alle anderen Grisham-Filme sehr gut besetzt. Buch, wie gesagt, John Grisham. Regie hat Gary Fleeder gemacht.
Okay, sagt mir nichts.
Nein, der hat ein paar Filme gemacht, die ich kenne auf jeden Fall. Sag kein Wort, kennst du vielleicht mit Michael Douglas?
Wie heißt das auf Englisch?
Dieser Entführungsfilm, boah, fragst du mich nach dem englischen Titel. Das sind halt alles so Filme, da habe ich mehr den deutschen Titel im
Weil die so alt sind,
im
oder
Kopf. Was? Ja, von früher so, da habe ich noch den deutschen Titel mehr auf dem Schirm.
Nee, aber der Name
oder ist du hast halt, auch wenn ich Filme auf Englisch sehe, du hast halt so das DVD-Cover, was im Regal steht, ist halt,
auf Deutsch,
du siehst halt immer den deutschen Titel.
Ja, okay.
Den zweiten Film, den ich sehr mochte von ihm, Das Leben nach dem Tod in Denver.
Mit, oh ja, den mochte ich auch.
Mit Andy Garcia.
Ja, geil.
Da hat er auch Regie geführt, das ist ein super Film gewesen.
Ja.
Runaway Jury.
Ist auch Christopher Walken dabei, ne?
Genau, Christopher Walken ist dabei und der war allgemein auch sehr gut besetzt. Diese Gabriel Anwar und so.
Eine Monologszene mal raus vorbereitet. Das ist ein geiler Film.
Das ist ein toller Film, ich mag den auch, aber unbekannt und kleiner Film mehr. Also wenn du so Leute fragst, ob sie den gesehen haben, sind auch die meisten, die sagen, kenne ich nicht.
Things to do in Denver when you're dead.
Genau,
ja.
So hieß es auf Englisch. Wenn du mir jetzt noch sagst, wie Sag kein Wort auf Englisch hieß.
Das weiß ich eben nicht.
Das weiß er nicht
mehr. Da muss ich mehr über den Film wissen nochmal.
Na gut, okay. Kommen wir zu der Besetzungsriege. Wir haben in der Hauptrolle den Newton John Cusack, der immer noch relativ aktiv ist. Wir haben Rachel Weisz, die kennt man auch. Wir haben Jeremy Piven, den Ari Gold aus Entourage.
Mhm.
Und die absoluten Hochkaräter in dem Film sind in dem Fall Dustin Hoffman und Gene Hackman.
Ja.
Die beiden sind ja zusammen aufgewachsen. Und
die waren
sogar,
Mitbewohner.
Die waren, genau, die haben zusammen gewohnt.
Ich weiß, in New York.
Und trotzdem war das ihr erster Auftritt vor
das
der Kamera.
Der Witz ist, in dieser WG sind noch ein paar andere krasse Schauspieler ein- und ausgegangen. So.
Ja, ich erinnere mich. War da nicht Ed Harris noch irgendwie involviert?
Ich weiß nicht, Ed Harris hat das noch bei dir sehr weit aus dem Fenster lehnen. Ich erinnere mich nur, dass ich da damals einiges drüber gelesen habe und das muss eine krasse WG gewesen sein. Also war rein mega. So talentmäßig ist da, war das wohl die Talentschmiede.
Ja, voll krass. Diese jungen Schauspieler, die sich irgendwie zusammengetan haben. Und Gene Hackman hat noch im Interview eine super Story erzählt über die WG, nämlich Dustin Hoffman hat in der Küche so eine Einmachgläser aufbewahrt, wo er praktisch immer so irgendwie Dollar reingeschmissen hat. Und da waren so 5 verschiedene Einmachgläser. Auf dem einen stand irgendwie so Entertainment, auf dem anderen stand irgendwie Rent, weißt du, bei dem dritten irgendwie, Ausgaben.
Mhm.
Und er fragte Gene Hackman, ob er ihm irgendwie Geld leihen kann. Und Gene Hackman sagte so, ja klar, irgendwie, keine Ahnung. Und er wollte irgendwie $5 haben oder so $10 irgendwie. Ja. Sieht Gene Hackman irgendwie diese Einmachgläser in der Küche und sagt, sag mal, wieso nimmst du denn hier? Da war irgendein Glas, wo irgendwie, keine Ahnung, ach ja, genau, Food. Da war irgendwie dieses Food-Glas, das war komplett leer. Da meinte Gene Hackman so, warum nimmst du denn nicht einfach irgendwie $5 aus dem anderen Glas? Nee, meinte das auf, das geht nicht.
Das geht nicht, aus Prinzip.
Super Geschichte auf jeden Fall. Da kommen die jüdischen Gene wieder zum Vorschein, so die sparsamen.
So.
Die großen Vorteile. Hallo, das hat Gene Hackman gesagt.
Dafür kann ich doch nichts.
Ja. Zitieren doch nur.
Alles klar.
Entschuldigung, als ob das jetzt wieder von mir kommt. Aber wir können bei dem Besagten noch mal kurz hängen bleiben, weil ich habe mich super gefreut, Gene Hackman wieder in einem Film zu sehen, denn er hat sich ja zurückgezogen aus der Filmbranche und das war tatsächlich sein vorletzter Film. Der hat danach nur noch einen Film gedreht, 2004. Und danach hat er sich ja komplett verabschiedet aus der Filmkarriere.
Jetzt, wo du es sagst, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Aber ja.
Wäre dir nicht aufgefallen. Ja. Doch, ich wusste schon, dass er damals gesagt hat, so, naja, er hat jetzt genug.
Kein Bock mehr.
Und seitdem hat er auch nichts mehr gedreht, seitdem 2004. Welcome to Mooseport. Das war sein letzter Film gewesen.
Okay.
Ist ja auch Jahrgang 1930.
Ja.
Also,
naja, klar.
Nach Adam Riese ist er jetzt schon fast 90 Jahre alt. Und,
natürlich muss der nicht mehr arbeiten, aber genau. Ich meine, 2003, das ist ja jetzt schon auch ein paar Tage her. So, das,
aber gerade deshalb freut man sich natürlich, so einen Hochkaräter mal wieder zu sehen, wenn ich nicht irgendwie einen alten Film von ihm gesehen habe in letzter Zeit. Aber ich habe ihn tatsächlich seit langer Zeit wieder irgendwie auf dem Fernsehen gesehen. Das hat mich gefreut.
Mhm.
Ich mag ihn sehr. Fast wäre es nicht dazu gekommen, denn 1997 hatte nämlich schon Joel Schumacher die Verfilmung von Runaway Jury geplant. Und da wäre eine ganz andere Besetzung. Da wäre nämlich in der Rolle von Gene Hackman wäre Sean Connery aufgetreten. Edward Norton war geplant, Gwyneth Paltrow war geplant und Will Smith sollten da mitspielen.
Oh wow.
Das hat sich aber irgendwie zerschlagen und deswegen gab es 2003 eine komplett neue Verfilmung ohne diese ursprünglich geplante Besetzung. Obwohl John Grisham sich ja ausgesprochen hat, dass er das gerne sehen würde, dass Joel Schumacher ihn verfilmt, weil er ja schon 2 Grisham-Filme verfilmt hat.
Mhm.
Und mit den Verfilmungen war er relativ zufrieden, deswegen hätte er sich auch gefreut, wenn er diesen gemacht hat. Also er hätte da auf jeden Fall seinen Daumen hoch gegeben.
Aber
was?
Warum kam es nicht zustande?
Das kann ich dir nicht sagen.
Okay.
Warum jetzt die Verfilmung von 1997 nicht zustande kommt, kann ich dir nicht sagen, woran es jetzt gescheitert ist. Ich reiß mal kurz die Story an.
Mhm.
Es gab einen Amoklauf in einem Bürogebäude, wo 11 Leute in diesem Maklergebäude praktisch getötet worden sind. Und Jahre später verklagt die Ehefrau den Waffenhersteller, der praktisch die Waffen hergestellt sind und die Waffen hergestellt hat, die der Amokläufer bei diesem Massaker da letztendlich benutzt hat. Ist natürlich auch ein wichtiger Prozess für die Waffenlobby und deswegen wird hier ein Rankin Fitch gespielt von Gene Hackman engagiert, der nämlich eine manipulierbare Geschworenenjury zusammenstellen muss.
Mhm.
Und zwar aus einem Computerraum, also über Kopfhörer und sehr versteckt, weil er ja nicht direkt irgendwie in dieses Verfahren eingreifen kann. Er war auch nicht der Anwalt irgendwie auf irgendeiner Seite von den beiden, sondern er ist der Mann, der im Hintergrund die Fäden zieht und der versucht, die Jury so auszuwählen, dass sie relativ manipulierbar ist und dass man die irgendwie beeinflussen kann.
Mhm.
Zugunsten der Waffenlobby war ganz interessant. Also ja. Nick Easter wiederum, gespielt von John Cusack, spielt einen, der sich in die ausgewählte Jury schmuggelt, der praktisch gewählt wird und dann anfängt die Jury so ein bisschen zu seinen Gunsten zu manipulieren, weil er und seine Freundin, gespielt von Rachel Weisz, nämlich beide Parteien, also die Waffenlobby und die Ehefrau, also den Anwalt von der Ehefrau, versuchen zu beeinflussen, indem sie sagen, pass auf, gebt ihr uns $10 Millionen dann fällt das Urteil auf jeden Fall zu euren Gunsten aus.
Okay.
Und
alle korrupt in dem Laden, oder?
Alle korrupt und erstmal ignorieren Gene Hackman und Dustin Hoffman natürlich in ihren Rollen diese besagte Person, die da anruft. Das ist natürlich die Freundin, damit man ihn nicht. Also man weiß natürlich, dass der Typ aus der Jury noch, man weiß noch nicht, dass er damit irgendwas zu tun hat.
Mhm.
Und die ignorieren natürlich, weil sie sagen, ja, was willst du denn machen? Und so, wir gehen doch nicht irgendjemand $10. Aber als dann wirklich irgendwie, als sie dann so Sachen ankündigt, wo John Cusack dann als Inside Man praktisch die Jury manipuliert und dann wirklich das eintrifft, dann werden sie ein bisschen hellhörig und sagen sich, okay, anscheinend hat der, hat diejenige, die da immer anruft oder derjenige, der in der Jury sitzt, definitiv mehr Einfluss, als wir vorher zugeben wollten.
Okay.
Das ist ganz interessant. Und dann gibt es so ein bisschen diese Machtspielereien auf der jeweiligen Seite. Wer macht was? Es gibt einen großartigen Dialog auch zwischen Gene Hackman und Dustin Hoffman. Und
wen spielt Dustin Hoffman?
Dustin Hoffman spielt den Anwalt der Ehefrau.
Ah, okay.
Also praktisch der Witwe.
Mhm.
Er vertritt sie vor Gericht.
Also der vermeintlich Gute erstmal.
Der vermeintlich Gute, genau. Auch er kriegt natürlich dieses Angebot über die 10 Millionen und setzt sich mit der Person in ein Café zusammen, um sich das anzuhören.
Mhm.
Aber ich will ja natürlich nicht spoilern, in welche Richtung es geht, wer hier gut und böse ist. Teilweise dreht sich das ja in den Grisham-Filmen auch. Ich meine, wir kennen das, da ist eine Menge Politik mit drin.
Ja, immer. Ja.
Aber wer diese Art von Film mag, wenn man die Firma gesehen hat oder andere Grisham-Filme, dann weiß man, in welche Richtung das geht. Und ich gucke die ab und zu mal ganz gerne.
Ja.
Dieser geht 127 Minuten.
Oh wow.
Hat von IMDb 7,1 bekommen. Hat einen Metascore von 61. Und auch hier wieder gehe ich ziemlich konform mit IMDb und bin bei 7 Punkten.
Mhm.
Ja, das Urteil Runaway Jury, mehr müssen wir eigentlich dazu nicht sagen. Könnt ihr euch angucken. Kann man mal machen.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den gesehen habe.
Bei mir war es das erste Mal. Also ich weiß, dass ich,
den Film, aber
ich weiß, dass ich Rainmaker mal zweimal gesehen habe und auch hier The Firm. Und
The
ich habe tatsächlich.
War mit Sandra Bullock, ne? Nee,
The Firm war Tom Cruise.
Ach, echt?
Ja, das war die allererste Grisham-Verfilmung, die verfilmt worden ist. Das allererste John Grisham-Buch, was verfilmt worden ist. Wo Tom Cruise in der Hauptrolle.
Okay. Irgendwie kommen die bei mir durcheinander gerade.
Gene Hackman hat tatsächlich auch in dem Sandra Bullock-Film, das war, glaube ich, die Jury. Da hat er tatsächlich auch
Jury
mitgespielt. Also es war, glaube ich, sein dritter Grisham-Film, wo er überhaupt eine Rolle gespielt hat.
Okay.
Ganz interessant.
Huh.
Der Grisham-Resident.
Der Go-To-Gene.
Ja, Mann. Ja, also sehenswert, auch hier wieder 7 Punkte. Keine 4 Punkte wie bei dir. Ich, gut, ich bin auch so ein bisschen bei diesen 7 die ganze Zeit, außer Ray Donovan, der bricht aus mit den 8. Aber,
ja, aber das ist ja in der Summe schon sehr viel besser.
Das ist sehr viel besser, aber ja. Zieht sich auch so ein bisschen durch die Folge, diese eine Zahl, wie bei dir die eine Zahl.
Tja.
Aber sucht man sich ja nicht aus, wo die Punkte letztendlich landen, nicht wahr?
Nee.
Wir wissen ja nicht, was wir hier so reinschmeißen. So, Jungs und Mädels da draußen, dann sind wir soweit fertig mit unserem Programm.
Heute waren wir quasi kurz für unsere Verhältnisse.
Für unsere Verhältnisse waren wir heute kurz. Und denkt dran, schön bewerten und schön kommentieren. Bei iTunes sind wir zu hören, bei Podigy sind wir zu hören, podigy.io.
Mhm.
Nee, Quatsch, umgekehrt. Bewegtbildbanausen.podigy.io.
Ja. Genau.
Und bei Spotify gibt es mittlerweile Kapitel, die man wegskippen kann, richtig?
Ja, Kapitel immer noch nicht wirklich. Es gibt Timecodes.
Und bei den Timecodes kann man jeweils dann
die Timecodes sind klickbar und dann springt ihr zu der jeweiligen Stelle. Genau.
Das ist doch auch schön. Wenn er sagt so, ja, nee, den Scheiß, hier diese Filme von 1930, die interessieren mich nicht. Ich will sehen, was Lee hier für einen geilen Shit bringt.
Ja, Sensationskomödien.
Sensationskomödien.
Naja, könnt ihr einfach skippen jetzt, auch auf Spotify.
Dann kann man skippen. Ansonsten immer gerne her mit Feedback und ich würde euch immer empfehlen, eine coole App runterzuladen und da verschiedene auszuprobieren, als den leichtesten Weg zu gehen und da jetzt irgendwie Spotify, iTunes-App und Android-App zu nehmen, weil da gibt es einige andere Wege, die auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. Also ich höre Podcasts auch über andere Apps und das sieht einfach geil aus.
Ja, da geht sehr viel mehr. Aber ich meine, Apple und Konsorten, die ziehen ja mit.
Ja.
Wenn auch langsamer, aber es passiert was.
Die Mühlen malen langsam. Aber wir wollen es ja nun mal gesagt haben, ja.
Ja.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne sind wir raus.
Wir sagen ciao, ciao, ciao.
Bis nächste Woche.
Jupp.